Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 31. August 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich sitze hier heute gleich mit zwei Chefredakteuren. Eine Premiere, denn fangen wir an mit dir, bei dir ist es die Premiere. Bei mir sitzt Peter Jakob, der Chefredakteur unserer Zeitschrift Swim, der eine Menge zu erzählen hat, denn du warst in Chamorin, Peter.
Hallo Frank, schön dabei zu sein.
Ja, freut mich, dass du uns hier aktuelle Berichte aus Chamorin und Eindrücke mitgeben kannst. Ich habe ja nicht so viel davon mitbekommen, denn ich war in Hamburg mit Nils Fliesacks.
Moin zusammen, genau. Ich war mit dir in Hamburg. Ich habe dich paar Mal gesehen den Tag.
Ich dich auch, genau. Ja, also es war ein interessantes Rennwochenende mit hochklassigen Wettkämpfen, mit großen Wettkämpfen, Triathlon, wie er sein sollte, Fragezeichen, da reden wir gleich drüber. Darum müssen wir uns aber auch auf diese großen Themen beschränken. Es war noch eine Menge anderes Triathlon-Geschehen los im Lande und auch außerhalb der Landesgrenzen. Das findet ihr alles auf der Website trimark.de. Berichte aus Davos, aus Duisburg, aus Zell am See, von den Paralympics. Da können wir uns heute einfach aufgrund der Masse nicht drum kümmern. Wir reden über das, wo wir persönlich dabei waren, was wir miterlebt haben. Und da starten wir mal, ich würde sagen, chronologisch. In Chamorin, da ging das Ganze ja schon am Mittwoch los. Ihr seid am Mittwoch angereist, glaube ich, ne?
Ja, genau. Wir sind am Mittwoch angereist über Wien. Das erste Mal seit 2 Jahren, dass ich wieder zu einem Rennen konnte. Auch das erste Mal seit 2 Jahren wieder mit dem Flugzeug. Und dann von Wien in die Slowakei nach Samorin, wo am Wochenende der Collins Cup stattgefunden hat. Dazu The Championship von Challenge, das 1, 2, 3, das vierte Mal. Und ja, ein sehr interessantes Wochenende, worüber man viel berichten kann und sehr viel erzählen kann und diskutieren.
Absolut.
Ja, das Wochenende war deutlich länger. Dafür waren unsere Arbeitstage, glaube ich, länger in Hamburg. Da ging es aber erst dann los am Freitag mit der Pressekonferenz.
Ja, wobei Peter hat so viele Interviews geführt, da wurde der Tag auf jeden Fall auch lang.
Ja, also bevor wir auf das ganze aktuelle Geschehen kommen, haben wir natürlich auch für diese Episode einen Präsenter für euch. Der Präsenter dieser Episode ist Athletic Greens. Ihr kennt Athletic Greens vielleicht schon aus der Zusammenarbeit mit einigen Top-Athleten wie Sebastian Kienle, über den wir gleich sprechen werden, wie Imogen Simmons, wie Miranda Carfrey, wie Tim O'Donnell, Tim Don oder auch Jonas Deichmann, der ja immer noch unterwegs ist. Also ein Triathlon kommt einem ja manchmal schon sehr lang vor, wenn er irgendwo 3, 4, 5 Stunden dauert.
Alles relativ, Frank.
Ja, wie lange ist er jetzt unterwegs insgesamt? Gefühlt schon
Monate.
Ja. Monate, ja. Ja. Ist er dieses Jahr gestartet oder war schon letztes Jahr?
Letztes Jahr.
Ja. Letztes Jahr. Ja, ja. Krass. Ja, also Jonas Deichmann jeden Samstag mit einem neuen Einblick in seinen Triathlon um die Welt bei uns auf trimark.de. Und aus aktuellem Anlass auch am Wochenende wird uns Athletic Greens das ein oder andere Mal begegnen, denn wir sind ja schon fast wieder auf dem Weg nach Rot, zur Challenge Rot. Und auch die haben eine Partnerschaft mit Athletic Greens abgeschlossen. Ja, Athletic Greens ist ein Produkt, das entwickelt wurde vom Neuseeländer Chris the Kiwi Ashenden. Vor 10 Jahren hat er sich nämlich gedacht, ich habe so ein paar gesundheitliche Probleme und ich suche mir mal ein bisschen Unterstützung von Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern und ich entwickle mal für mich ein Nahrungsergänzungsmittel, das vollständig ist. Der hat nämlich gesehen, alles, was es so auf dem Markt gibt, das taugt irgendwie nicht. Hat angefangen zu entwickeln und auch nie damit aufgehört. Inzwischen sind wir bei der 52. Version von Athletic Greens. Der Chris hatte nämlich rausgefunden, die perfekte Ernährung gibt es nicht, da unser täglicher Nährstoffbedarf sich immer wieder ändert. Wir haben unterschiedliche Anforderungen durch Stress, durch Schlafverhalten, durch Bewegung, durch die Umwelt, durch einen Ironman, den wir vielleicht finishen wollen oder was auch immer. Und selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, diesen ganzen Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. Und da setzt Athletic Greens an und ihr kennt es inzwischen in Neuseeland, da wurden die Filme der Herr der Ringe-Saga gedreht. Ich glaube, bei der Serie, die noch läuft, da hat man sich gerade anders entschieden. Das liegt wahrscheinlich an den Corona-Restriktionen, dass man nach Neuseeland nicht so schnell reinkommt und nicht wieder raus. Also vor allem das Reinkommen ist schwierig, ja. Aber er hat einfach das Motto des Films entlehnt und hat gesagt, Athletic Greens is one scoop to rule them all, also ein Löffel, wo alles drin ist. Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und mehr. Es wurde speziell entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Dazu gehören das Immunsystem, die Darmgesundheit, die Themen Energie und Regeneration, das Hormonsystem und das allgegenwärtige Thema gesundes Altern. Oder in anderen Worten, Athletic Greens ist die Nährstoffversicherung für die gesundheitsbewussten Menschen. Das Ganze ist ein hochabsorbierbares Pulver, das zu jeder Ernährungsform passt, egal ob man nun Keto, Paleo, Vegan unterwegs ist oder Unverträglichkeiten hat gegen Nüsse, Milch, Laktose, alles was ihr so kennt, was viel diskutiert wird. Da habt ihr mit Athletic Greens keine Probleme. Wenn ihr das Ganze mal testen wollt, dann haben wir ein exklusives Angebot momentan für euch. Und zwar bekommen alle Hörerinnen und Hörer von Carbonlactat auf athleticgreens.com/carbonlactat bei ihrer Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische Travel Packs zu ihrer Erstbestellung dazu. Das Ganze stellen wir natürlich nochmal in die Shownotes, auch im Artikel zu diesem Podcast. Auf trimark.de findet ihr den Link und da wünschen wir euch ganz viel Erfolg beim Testen. Ja, zurück nach Chamorín in die Slowakei. Ich habe euch ja beneidet, muss ich sagen, als ich am Mittwochabend aufs Handy geguckt habe und mir den Livestream der Eröffnungsfeier angeschaut habe. Da habe ich gedacht, boah, die tragen ja ganz schön dick auf. Das war ja irgendwie, es wirkte wie eine tolle Gala. Ja, war so ein bisschen ungewohnt, die Athleten da alle in Trainingsanzügen zu sehen. Alle einheitlich gekleidet aus den verschiedenen Nationen, aber das hatte was.
Ja, mir ging es ganz ähnlich. Ich würde sagen, das war recht bombastisch, diese Präsentation an dem Abend. Auch wirklich gut durchgezogen. Innerhalb von einer Stunde, glaube ich, sind mehr oder weniger alle einmal zu Wort gekommen. Und das war wirklich eine richtig, richtig gute Präsentation der drei Teams aus Europa, International und USA. Das war richtig gut anzusehen.
Ja, und es gab gleich die Ansage von Norman Stadler als Teamchef Europa, wir wollen nicht nur den Pokal holen, sondern wir wollen jedes einzelne der 12 Matches gewinnen.
Das war natürlich ein innerliches Highlight, worauf sich auch letztlich bis zum Samstag alle immer wieder bezogen haben. Das war natürlich eine Ansage von Norman, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube fast, dass ich mich bei meinen Tipps da auch angelehnt habe. Wir hatten ja dieses Tippspiel, man musste die 12 Matches tippen, jeweils die Plätze 1, 2, 3. Ich glaube, ich habe 10-mal Europa an 1 getippt, aber ich habe nicht sonderlich gut abgeschnitten, aber das hat nichts mit den Europäern zu tun.
Ja, mir geht's da leider ähnlich. Ich habe ebenfalls teilgenommen und vor allem auf Europa gesetzt. Aber gut, das ist das Schöne beim Sport. Man weiß nie, was am Ende bei rauskommt und es gab einige Überraschungen.
Ja. Genau, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also so ganz unwahrscheinlich war das jetzt auch nicht. Also ich habe es für mich vorher auch gemacht und bin so durchgegangen und ich hatte so ein, zwei Duelle, Trielle, sagt man das?
Seit
ja, genau.
Ein neuer seit Begriff in der deutschen Sprache.
Ganz genau. Wo ich geschwankt habe, aber wo es auf jeden Fall auch gar nicht klar war, aber es sind natürlich jetzt auch ein paar der Ergebnisse, wir wollen keinen Ergebnisdienst machen, aber ein paar der Rennen sind natürlich auch so ausgegangen, wo man gesagt hat, hätte man jetzt erstens nicht unbedingt mit gerechnet, mit der Leistung oder irgendwas ist passiert, was unvorhergesehen war. Jetzt kann man sagen, das passiert immer im Triathlon, außer bei Jan Frodeno, der gewinnt immer. aber ansonsten fand ich das auch jetzt nicht so einen gewagten Tipp, muss ich sagen.
Ja, ich habe, wie gesagt, diese Eröffnungsfeier gesehen und dann bin ich so ein bisschen in meinen eigenen Ironman-Tunnel eingetaucht, bis ich dann am Samstag, um meine Nervosität zu bekämpfen, den Livestream eingeschaltet habe. Was ist in der Zeit dazwischen passiert? Ihr habt Interviews gemacht, das habe ich wohl mitbekommen. Ja,
ja, das ist richtig. Das war relativ straight organisiert von der PTO. Also es gab einen Mediatag, an dem die Frauen und die Männer getrennt aus jedem Team jeweils für eine Stunde den Medien zur Verfügung stand. Das war natürlich optimal für uns. Ich habe allerdings auch mit Anne darüber gesprochen und sie meinte, dass es an dem Tag, aber auch schon die Tage davor, also es war richtig viel los für sie, dass sie sich kaum richtig vorbereiten konnte, meinte sie, weil ständig Interviews und so weiter anstanden.
Mhm. Also schon volles Programm für die Profis.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber es ist natürlich auch toll, dass sie sich präsentieren, dass darüber gesprochen wird, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihnen zu sprechen. Das war der komplette Donnerstag. Am Freitag gab es dann eine Pressekonferenz. Das kennt man natürlich von anderen Rennen auch.
Ja. Wie war das da vor Ort? Man kennt ja schon aus verschiedenen Jahren, du warst auch schon selber da, in Chamorin, in der Slowakei, diese X-Bionic Sphere, wie es heißt. Das ist ein Gelände, wo immer auf den ersten Blick ganz viel Reitsport zu sehen ist. Was ist das da und wie verläuft sich das da? Oder war das wirklich dann so eine Triathlon-Blase, wo ihr mittendrin wart?
Ich würde das schon als Blase bezeichnen, ja. Also man kommt eigentlich kaum von diesem Gelände raus, außer man nimmt an dem Rennen teil. Ansonsten ist man die ganze Zeit komplett auf diesem Gelände. Ja, das ist eine riesige Sportanlage für, wie Sie sagen, 27 olympische Sportarten. Am größten davon ist der Reitsport, der nimmt da auch deutlich am meisten Raum ein, aber es gibt ein Freibad mit 50-Meter-Bahn, eine Indoorhalle, ein Leichtathletikstadion, also alles, wovon man träumen kann, so als Sportler. Dazu ein großes Hotel mit guten Restaurants, also das ist schon eine ordentliche Anlage. Führt natürlich dazu, dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, man sieht irgendwas von der Slowakei, außer auf dem Weg von Wien dorthin aus dem Auto heraus. Also man ist da schon in dieser Blase.
Ich glaube, das Bild, was der Triathlet von der Slowakei hat, ist, Sebastian Kiene läuft vor einem silbernen Pferd.
Genau, das Pferd und die Rennbahn.
Das stimmt. Genau.
Wie war's? Ich habe das vorher großen Spaß daran gehabt, an so den Instagram-Auftritten der einzelnen Athleten, wenn sie sich gegenseitig auch hochgenommen haben. Hast du das auch so erlebt vor Ort, dass das so erst einmal so teamintern so ja dieses Klassenfahrtgefühl aufgekommen ist und dann auch so ein bisschen im nett gemeinten Battle irgendwie mit den anderen Athleten?
Ich stelle mir es gerade vor wie bei Harry Potter, ja, da
ja, gibt's so
die drei Häuser.
Also.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass die Athleten da sehr viel Spaß dran hatten. Gemeinsam in ihren Teams aufzutreten, sich vor zusammenzusetzen. Ich habe dir auch gefragt, wie war es, wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr mit 12 Leuten zusammenhockt, dazu die beiden Captains, wenn ihr die Ausstellung besprecht, irgendwie, wer gibt da den Ton an, was passiert da? Und das ist schon, da passiert schon einiges. Erzählen Sie zumindest, ohne jetzt zu sehr ins Detail dabei zu gehen. aber das kann man sich ja vorstellen, wenn du da Topathleten wie Jan Frodeno, Sebastian Kiele, Patrick Lange, Daniela Rief, Lucy Charles Barkley, Anna Haug in einem Team hast, da geht schon einiges ab dann.
Ja, gerade bei den deutschen Männern weiß man ja, da war auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. wie haben die sich da zusammen präsentiert?
Ja, wie hat Sebastian Kiel es ausgedrückt, es war auch eine gute Gelegenheit, die gegenseitigen Animositäten mal beiseite zu legen und auch mal abends essen zu gehen, auch kurz vorm Rennen, was er sonst vielleicht nicht machen würde mit Patrick Lange. Ansonsten, man hat das auch gemerkt jetzt bei der Pressekonferenz, die wirklich sehr, sehr interessant und lustig war, wo sich die Teams gegenseitig angestachelt haben und dann Beifall aus ihren Teams bekommen haben. Das war schon sehr lustig.
Großartig, großartig. Ja, dieser Teamgedanke, gerade auf der Ebene eine komplett neue Dimension im Sport. Ja, also das war ja lange die Frage, kann das funktionieren? Nimmt die Triathlon-Szene das an?
Ja, das ist natürlich die gute Frage. Also alleine Jan Frodeno mal wieder in einem Trainingsanzug zu sehen, fand ich schon sehr, sehr lustig. Er selber sagt auch, er kann sich kaum daran erinnern, wann er das letzte Mal einen Team-Trainingsanzug angezogen hat. Vielleicht war es 2013 beim Weltmeistertitel, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, definitiv. Das war sehr spannend.
Wir haben uns ja im Vorfeld tatsächlich auch wirklich alle lange gefragt, ob das wirklich stattfindet. Ne? Ich meine, der Anlauf dahin war ja gigantisch. Also, ne, die, ja. Und dann auch dann auch wieder ausgefallen. Ursprünglich sollte es ja in Rot stattfinden mal. Und dann hieß es aber immer, das findet statt, wir kriegen das hin. Und auch auf Nachfragen, als dann klar war, dass das in den PTO-Verträgen drin steht, dass das quasi eine Pflichtveranstaltung ist, wenn du ins Team berufen wirst, bin ich ganz ehrlich, war ich trotzdem skeptisch, ob da bis zum Schluss, ob da wirklich alle auftauchen oder ob da nicht doch einer noch eine Erkältung kriegt oder im Training umgeknickt ist und so, weil es so gar nicht in seine Vorbereitung passt. Aber war ja jetzt, erstens war es nicht so und ja, also ich meine, so wie sich jetzt die Athleten alle geäußert haben, haben sie auch großen Spaß gehabt. Also von daher, ja, hätte ich nicht gedacht, ich hätte auch gedacht, dass das auch dieses Teamgedanken nicht funktionieren kann, weil wenn du so viele also allein schon sponsorentechnisch, so dass du jemanden wie Jan Frodeno dazu bewegt, kriegst, dass der einen Anzug anzieht, der nicht von seiner Firma ist, hätte ich nicht gedacht, aber das scheint alles wohl überlegt zu sein und wahrscheinlich auch wohl schriftlich fixiert, dass es dazu gehört. Mhm. Und dann wird es auch so gemacht.
Ja, du erinnerst dich, mein Statement auch im Podcast hier vor einem halben Jahr war, der Collins Cup wird nie stattfinden, auch weil die PTO ihn nicht mehr braucht, weil die PTO Championship zu gut gelaufen ist für die PTO.
Ja.
Ja, da haben sie ja auch schon die Creme de la Creme nach Daytona damals bekommen und ich habe immer gedacht, die brauchen kein künstliches Format, weil sie es mit einem klassischen Triathlon-Format eigentlich schon geschafft haben. Das war ja auch eine tolle Premiere damals, wo sicher auch noch Spielraum nach oben gab, aber ich war immer davon überzeugt, bis vor wenigen Wochen, das muss gar nicht oder deswegen wird es vielleicht auch gar nicht mehr so verfolgt, aber die PTO hat da echt einen langen Atem gezeigt und das, was vor vielen, vielen Jahren, du hast es gesagt, in Rot schon angekündigt war, ich erinnere mich an diese allererste Pressekonferenz, wo niemand wusste, was die PTO ist, da hat man immer noch gesagt, das ist die Athletengewerkschaft oder sowas, wo dann irgendwelche Menschen, die man mit dem Triathlon nicht in Verbindung gebracht hat, aufgetreten sind, sehr challenge-nah damals auch schon, Norman Stadler war auch schon dabei, glaube ich, in einem Altenheim hat diese Pressekonferenz stattgefunden in Rot, wir machen hier im nächsten Jahr den Collins Cup und dann hat es aus verschiedenen Gründen viele Jahre gedauert und jetzt war er da.
Ja, also ich muss sagen, mir ging es in der Vorbereitung ähnlich. Ich habe immer wieder auf die Startliste geguckt, den Kopf geschüttelt und gefragt, kommen die wirklich alle?
Mhm. Ja.
Sie sind eigentlich alle gekommen, bis auf ein, zwei Verletzte. Und ja, ein bisschen stellt sich natürlich die Frage, ob der Collins Cup dann auch das geliefert hat, was er groß angekündigt hat und versprochen hat. Also es war ja wirklich auch eine Ankündigung, bombastisch, Social Media, konnte man sich kaum vorretten. Und ja, was man so hört, ich konnte natürlich leider, da ich dann vor Ort bin, jetzt die Übertragung im Fernsehen nicht sehen, aber da geht's ja schon mit der Kritik los, dass das Ganze nur im Pay-TV zu sehen war. Und das ist natürlich, ja, finde ich schon sehr schwierig für eine Veranstaltung, die den Triathlon pushen will und die da was ganz Neues auf die Beine stellen möchte.
Also ich erinnere mich an die ersten Verlautbarungen, dass es wirklich hieß, wir streamen das Ganze live und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es hieß, wir streamen das Ganze live weltweit kostenlos, Fragezeichen.
Ja, ich glaube fast nicht, dass es das hieß, um ehrlich zu sein, aber
zumindest in den letzten Wochen kamen eigentlich täglich Pressemitteilungen der PTO, wir haben einen neuen Sender in dem und dem Land, also das hat man sich ja auch gestaffelt so ausgespielt, um einfach zu zeigen, wir sind wirklich überall präsent und irgendwann hieß es dann in Deutschland auf Eurosport, Eurosport 2, das ist ein wichtiger Unterschied, oder beziehungsweise in ganz Europa. Und es haben sich, glaube ich, viele auch drauf verlassen, okay, ja, ich habe das gelesen mit Eurosport, aber die PTO streamt ja live, die haben ja eine eigene Website. Ne?
Ja.
Und dann war für viele tatsächlich am Samstag die Überraschung groß, als sie auf die PTO-Website gingen und da stand, du kommst hier nicht rein, du bist nämlich in Europa, wir haben einen Partner, Eurosport, Eurosport 2. Und dann wurde vielen bewusst, Eurosport kenne ich irgendwie, aber Eurosport 2 ist ein Pay-Kanal.
Ja, das ist richtig. Hinzu kam, dass die PTO das, glaube ich, auch auf der Webseite nicht ganz richtig dargestellt hatte. Man konnte jedes Land einzeln auswählen. Hat man Germany ausgewählt, war ein Haken beim Livestream auf der PTO-Webseite. Und der muss da falsch gewesen sein, weil Deutschland zählt mit zu Europa und für ganz Europa galt, dass der Collins Cup nur auf Eurosport 2 zu sehen sein wird.
Mhm. Ja, ich bin bei dem Thema immer, wir haben schon mal darüber diskutiert, als es darum ging, ob man für diese Facebook-Übertragung 2 Euro, die damals über bezahlen sollte. Das haben sie ja, wurde ja quasi in letzter Moment noch abgebügelt, weil es dann ja doch noch von den Öffentlich-Rechtlichen dann gestreamt wurde. Jetzt ist es hier so, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was das angeht. Auf der einen Seite denke ich mir, ja gut, was, wenn man sich jetzt anmeldet dafür für den Player und sich dann gleich wieder kündigt, dann hat es eine Handvoll Euro gekostet. Wenn ich das wirklich sehen will, dann kann ich mir das gönnen. Auf der anderen Seite ist man natürlich vom Triathlon eigentlich gewohnt, dass das so dieser umarmende Sport ist, ne, wo alle sogar mit den Profis zusammen ins Rennen gehen können und man kann einfach an die Strecke gehen und Weltstars sehen und sich vielleicht sogar mit ihnen unterhalten in der Wechselzone und so weiter. Und wenn das jetzt in diese Pay-TV-Richtung abdriftet, dann ist das eine Situation, die ich ungewöhnlich finde. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die PTO ja gesagt hat, sie wollen sich dafür einsetzen, dass die Athleten, dass mehr bei den Athleten ankommt am Ende und dass sie denen Geld auszahlen können und dass die Preisgelder höher werden sollen. Und jetzt wissen wir natürlich auch, in welche Richtung das gehen soll. Das funktioniert über die Vermarktung von Fernsehrechten, weil wo soll das Geld sonst herkommen? Ne? Mhm. Und das ist so ein, das wünschen wir den Athleten ja auch, oder wir sehen das ja immer wieder, wenn wir nicht mit den absoluten Topstars sprechen, sondern sogar schon mit den immer noch Topstars, aber die zweite Reihe Topstars, schon bei denen, ja, fällt das Geld nicht vom Himmel. Und muss man sich jetzt so ein bisschen entscheiden, was will man, ne? Wenn man das kritisiert und sagt, das muss alles umsonst bleiben, dann will man eigentlich die Verhältnisse, wie sie so bleiben.
Mhm. Man muss dazu auch noch sagen, O-Sport ist ja auch ein spezieller Sender. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, wir verlegen eine Zeitschrift, für die zahlt der Endkunde Geld und es ist Werbung drin. Das ist jetzt bei O-Sport genau das Gleiche. Der Kunde zahlt Geld, er bekommt aber trotzdem Werbung ausgespielt. Ja, und das war, glaube ich, für viele dann auch nochmal besonders erschreckend. Die sagen, ich habe doch jetzt Geld bezahlt und jetzt kriege ich hier so viel Werbung eingeblendet, auch immer wieder für eigene Eurosport-Formate. Ja, ich habe doch gerade schon Eurosport gebucht. Also viele haben dann ja spontan gebucht. Ich habe es auch gemacht. Ich habe über Amazon Prime dann Eurosport aufgebucht.
Ja, aber ich finde immer, das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass man sich ein Abo holt, was man dann gleich wieder kündigt.
Ja,
ja, das haben wir vielleicht alle auch schon mal bei irgendwelchen Angeboten gemacht, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ich sehe es auch so, man kann es auch positiv sehen und sagen, offensichtlich ist da Interesse da bei den Sendern, auch dafür Geld zu bezahlen, diese Veranstaltung zu übertragen. Aber es ist natürlich schade, wenn es dann so kompliziert ist, dazuzuschauen. Mhm. Vielleicht ganz kurzer Vorgriff, am nächsten Tag fand ja The Championship statt, das konnte man über Facebook gucken, dafür musste man auch bezahlen, aber es war einfach. Mhm. Du gehst auf die Seite, auf die Facebook-Seite, klickst den Bezahlen-Button, machst das über PayPal und die Sache ist erledigt. Ja? Und das war offensichtlich bei Eurosport 2 nicht so einfach.
Ja, und Eurosport hat noch ein anderes kleines systemisches Ding, das ist da einfach so, das wissen wir aus ganz vielen anderen Eurosport-Übertragungen. Da ist immer das Weltbild, über das kommentiert wird, aber das kommt mit relativ wenig Geräusch beim Endverbraucher an. Das heißt, man hört mehr die Kommentatoren, man kriegt gar nicht so die Stimmung mit. Es hört sich immer so ein bisschen steril an. An anderer Stelle war ich darüber ganz froh, da kommen wir später noch drauf, bei einer anderen Übertragung. Aber man war so ein bisschen entrückt von dem Ganzen, weil man eben nicht so direkt drin war akustisch und B, immer wieder diese Unterbrechung hatte und C, und da, wir wollen jetzt nicht groß über andere Medien reden, aber da muss man wirklich die PTO nochmal beim Wort nehmen, die haben ja wirklich einen neuen Standard versprochen in der Übertragung und da glaube ich schon, dass sie den Mund da sehr voll genommen haben, das haben wir damals auch in Daytona kritisiert, also zumindest am Anfang hakte da so einiges auch beim Bild. Also diese Bilder vom Schwimmen, die waren wirklich teilweise nicht gut, da Drohnenaufnahmen zu zeigen, wo wirklich alles wie wild geschwankt hat und so. Bei dem, was sie versprochen haben, was sie an anderer Stelle auch gemacht haben. Auf der anderen Seite gab es dann irgendwo fahrende Roboter, die super Zeitlupenaufnahmen gemacht haben. Aber so das Schwimmen zu verfolgen, war relativ schwer. Man musste auch manchmal irgendwie nicht, aus welcher Perspektive wird jetzt gerade gefilmt und wie sind die Abstände. Und was vor allen Dingen bei diesem Format hätte sein müssen, man hätte viel mehr im Bild sein müssen, welches Duell wird gerade gezeigt, wer sind die Athleten, und das war so ein bisschen schwierig, zumal auch die Einblendungen fehlerhaft waren.
Ja, also die technische Aufwartung war schon enorm, also es gab fliegende Kameras an Seilen, die hin und her geschwenkt wurden, die mit den Athleten mitgefahren sind, das war schon echt beeindruckend. Ja, die PTO hatte viele Zusatzinfos versprochen, wo ich, dadurch, dass ich vor Ort war, das nicht so nachvollziehen konnte, was da jetzt wirklich gezeigt wurde. Aber was ich so höre, hätte da ruhig ein bisschen mehr sein können. Es sollte Zusatzinfos zu Pulswerten geben, aktuelle. Dann natürlich immer die Abstände. Das war auf der Webseite ganz, ganz gut zu sehen, aber so ganz stimmten die Zeiten da auch immer nicht. Mhm. Ja, das war schon ein bisschen schade.
Stimmt, da waren viele Sachen auch fehlerhaft. Ich habe gesagt, das war jetzt der Eindruck, den ich von Anfang an oder zu Beginn hatte. Ich musste dann ja selber los, mein Rad einchecken hier in Hamburg. Und Nils, wir haben dann den Schluss zusammen gesehen. Da war's
ja,
also, da wirkt es ein bisschen besser und solider.
Ich habe zwischendrin, ich war ja auch unterwegs und habe immer zwischendrin teilweise wirklich auf die Zeiten geguckt und habe gesagt, okay, das kann auf gar keinen Fall stimmen, was da in den Live-Stats steht. Teilweise hat es gestimmt. Daniela Rief war tatsächlich so weit weg, was ich nicht für möglich gehalten habe im Vorfeld. Aber bei anderen standen teilweise Dinge drin, die dann einfach auch irgendwann korrigiert wurden, die dann nicht gestimmt haben. Aber ansonsten war dieses Live-Stats, ich möchte da mal so ein bisschen, ich meine, klar, kann man sagen, wenn man viel rausposaunt, dann erwarten das auch alle. Aber ich möchte mich gerade so ein bisschen mehr darauf besinnen, was die alles geschafft haben. Ne? Ein Ding haben wir schon aufgezählt. Sie haben es geschafft, die ganzen Stars dahin zu bekommen. Ne? Die haben es geschafft, dass sie die Trainingsanzüge anziehen. Die haben es geschafft, dass sie die ganze Show damit machen, dass das alles wirklich stattfindet. Ich finde auch, dass die Idee, wo wir am Anfang ja mal gesagt haben, das ist alles relativ kompliziert und so weiter, und das Punkteverfahren dahin, also wie man quasi ins Team gekommen ist, ist ja auch immer noch viel diskutiert und auch ist auch relativ undurchsichtig, wie jetzt das zustande kommt, wie viele Punkte man für ein Rennen bekommt, damit man letztendlich da im Ranking steigt. Aber jetzt mal das davon abgesehen, finde ich das Prinzip, wie es jetzt da gewesen ist, wie man dann seine Punkte zusammenbekommen kann für sein Team, sehr gut dargestellt und auch verständlich und einfach, und vor allen Dingen auch mit dieser Live-Stats-Seite, die es dann gab, hattest du ja auch wirklich auf einen Blick das auch, wenn die jetzt die Zeiten gestimmt hätten, wäre es natürlich noch besser gewesen, aber konntest du ja auch wirklich sehen, okay, im Moment würde das so und so viele Punkte bringen für die, ne, für diese Platzierung. Dann konntest du sehen, grüner Pfeil nach oben, roter Pfeil nach unten, konntest du sehen, gewinnt der oder verliert der oder die oder gerade, und wie ist der Stand, wo sind die gerade im Rennen? Das war ultra spannend, sich das auf dieser Seite, wenn man jetzt nicht auf dem Bildschirm, wenn man den nicht zur Verfügung hatte, in diese Stats immer wieder reinzugucken und zu sehen, wie läuft das in den ganzen Rennen. Also so für Zahlenfans war das sehr, sehr gut gemacht. Also da, ich würde das jetzt mal als Kinderkrankheiten noch bezeichnen, ja. Oder vielleicht auch vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen insgesamt. Mhm. Wir wissen das alle, wie das ist. Dann scheitert auf einmal was an der Übertragung oder hier und da, wo du keinen Einfluss drauf hast. Und dann kannst du das nicht so präsentieren, wie du das eigentlich wolltest. Auch wir waren davon betroffen am Wochenende, dass unsere Website ab und zu abgestürzt ist, ne, wo wir uns erstmal wieder hinterklemmen mussten. Ne? Also das passiert überall. Und eben auch da, klar, wenn man sich natürlich hinstellt und sagt, unsere Website stürzt niemals ab, dann kriegt man es natürlich draufgeschmiert. Ja, ja. Aber also ich finde, wenn man darauf guckt und sagt, was die alles geschafft haben da, bei dem Wochenende, dann finde ich das schon sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Sache.
Muss da, ich sagen. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich möchte trotzdem noch zwei Punkte ansprechen,
gerne,
die leider nicht so gut waren oder von denen man dann hinterher gar nichts mehr gehört hat. Also es wurde groß angekündigt, dass die Athleten mit Funk, mit Mikrofon verbunden sind mit den Trainern. Zuerst klang das so, als gelte das für jeden einzelnen Athleten. Dann haben wir erfahren, nein, pro Team ein Mann und eine Frau. Im Endeffekt haben wir davon dann nichts mehr gehört. Ob das funktioniert hat, irgendwo hat es wohl gehakt, ob das dann überhaupt im Fernsehen zu sehen war, ich weiß es nicht. Und das Zweite, ja, das ist halt dann, das ist natürlich schade, wenn das dann nicht so hundertprozentig läuft mit den Zeiten, mit der Darstellung auf der Webseite, da ist man dann schnell, also mir geht das so, wenn ich da zwei, dreimal raufgucke und mir, nee, das stimmt nicht, dann verliere ich so das Vertrauen daran. Und dann ist es natürlich so, dann siehst du Daniela Rief 6 Minuten zurück, 8 Minuten zurück, und dann bist du dir nicht sicher, ob du das glauben kannst. Ne, das ist wirklich schade. Positiv muss ich auch sagen, das Punktesystem, man muss sich vielleicht dann einmal damit beschäftigen, aber dann hat man das schnell verstanden. Ja, genau. Und das führte natürlich dazu, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei diesem Format, wo die Athleten im Endeffekt alleine unterwegs, mehr oder weniger von vorne bis hinten alleine unterwegs sind. Es führte natürlich dazu, dass sie bis zum Ende Gas geben mussten. Da konnte keiner sagen, ach, ich habe jetzt hier Vorsprung, ich mache jetzt locker. Nein, weil jede Sekunde konnte darüber entscheiden, ob du noch einen halben Punkt mehr oder weniger rausholst.
Ja, ich finde, das hat man auch gesehen, also auch in den Bildern dann, dass ja, das war schon der große Sport, den man erwarten konnte bei den Namen, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Und darum ging es ja um den großen Sport. Also jetzt haben wir uns ein bisschen mit Übertragung und Versprechungen und Erwartungen beschäftigt. Aber großer Sport war es allemal. Und kann man nach dem Wochenende sagen, Jan Frodeno ist weiterhin der Größte von allen?
Er ist und bleibt der Goat. Ich würde das fast so unterschreiben. Ja, also es zeigt ja, selbst in einem Rennen, wo man sich gar nicht gegenseitig sieht, außer vielleicht jemand kommt einem entgegen, aber man sieht ja nicht, ob man jetzt schneller ist als jemand anderes in einem anderen Match. Am Ende hatte er die schnellste Zeit.
Ja. Ich hätte Jan Frodeno gerne gegen Gustav Iden gesehen, bin ich ganz ehrlich, weil ich glaube, auf der 70-3-Distanz wird das ein ganz, ganz spannendes Duell, wenn es denn überhaupt irgendwann mal zustande kommt. Jetzt hat er natürlich mit Sam Long jemanden gehabt, der, wo es eher interessant gewesen wäre, wenn sie sich auf der Langdistanz begegnet werden, wobei ich auch da ziemlich sicher bin, dass, also, wie könnte man nach der neuen Weltbestzeit daran zweifeln, dass Jan Frodeno das Duell gewinnen würde, aber ja, Sam Long ist natürlich einer, der dafür Stimmung sorgt in so einem Duell und der sich an sowas hochziehen kann.
Auf jeden Fall, also der war auch grandios, diesen Typen mal zu erleben bei der Pressekonferenz, wie er sich dann mit Jan Frodeno da hochgeschaukelt hat. Das war schon sehr schön. Und auf der Strecke, ja, leider hat er beim Schwimmen dann doch so viel verloren, dass er einfach nicht mehr rankommen konnte. Hat sich im Ziel tierisch über sich selbst geärgert, dass er es halt nicht ganz geschafft hat. Aber das ist ein Typ, der richtig Spaß macht.
Auf jeden Fall. Ja. Wie hast du die Schwimmbedingungen gesehen? Ich denke mal, dass so schön diese ganze Sphäre da ist und die ganzen Bedingungen, denke ich immer so, die Donau nebendran, erfüllt nicht ganz diesen Standard. Warst du mal schwimmen an den Tagen da drin?
Ja, selbstverständlich. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, da einmal reinzuspringen. Es war kalt, aber gut, die Athleten haben Neoprenanzüge an, da ist es nicht so schlimm. Ich hatte nur einen Shorty, da war es ein bisschen kühl, das muss so 15, 16 Grad gewesen sein, das war schon sehr frisch. Das Wasser ist auch nicht besonders schön, also man sieht seine Hand beim Eintauchen, kann man nicht mehr sehen. Und es ist sehr wellig, es gibt auch Strömung, es ist nicht besonders schön, das stimmt.
Also ich hatte den Eindruck bei den Bildern, dass die nach dem Start erstmal ordentlich stromaufwärts schwimmen müssten, als wenn da eine ordentliche Strömung ging. War das so?
Ja, ich würde sie jetzt nicht überbewerten, aber es war definitiv eine Strömung da. Man schwimmt auch gegen die Flussrichtung, man ist so ein bisschen nicht ganz im Strom, sondern abseits davon. Aber natürlich ist da auch Strömung und man schwimmt erst dagegen und dann mit dem Wasser wieder zurück. Ja, das hat natürlich seinen Einfluss, aber wie immer im Sport, das gilt für alle Athletinnen und Athleten, ist es das Gleiche. Aber es ist definitiv jetzt keine Strecke, wo man beim Zugucken sagt, wow, sieht das toll aus. Das hast du an der Donau nicht.
Das ist zweckmäßig, ne? Das ist Wasser direkt an der Stelle, wo man es braucht.
Ja.
Ja. Ja, was gab's noch? Ich hatte mich noch gefragt, das war für mich auch so ein kleiner Schockmoment, das war dieser Punkt mit den Stats, wo Patrick Lange abgeblieben ist, auf einmal war der Rückstand da. Kannst du dazu was sagen? Habt ihr das vor Ort ergründen können, wie es dazu kam, dass er sich da verfahren hat?
Soweit ich weiß, wurde er wohl von einem Polizisten in die falsche Richtung geschickt. Uns ging es genauso, wir standen da und das war natürlich das Gute an diesen Live-Stats, dass wir eigentlich sehen konnten, Mensch, der ist nur 40, 50 Sekunden hinter Braden Curry, der müsste jeden Augenblick um die Ecke kommen und er kam und kam nicht und der Sprecher kündigte dann schon den nächsten Athleten an und wir dachten, na, wo ist denn Patrick? Ja, kurz danach kam er dann, aber wie sich halt rausgestellt hat, wurde er wohl in die falsche Richtung geschickt, ist mehrere Kilometer in die falsche Richtung gefahren, dann wieder zurück und dann war...
Am Österreich-Schild hat er dann gedacht, nee, nach Hause wollte ich erst übermorgen.
Ja, also ich stand zufälligerweise da noch neben seinem Coach Björn Geßmann, der ihm dann noch zurief, jetzt abhaken und die ganzen Ärger jetzt ins Laufen stecken. Aber scheinbar war bei Patrick die Luft raus, der ist dann ja nicht mehr wirklich rangekommen.
Ja gut, und ich meine, bei der Konkurrenz, die du dann auch hast, ist es ja auch nicht so, dass du das dann mal eben zuläufst. Also hat er jetzt ja zwei bärenstarke Läufer auch dann in seinem ja, jetzt habe ich schon wieder den Dings vergessen.
In seinem Match,
genau.
Ja, ja.
Stimmt, es heißt ja auch offiziell Match bei denen, genau.
Ja, ja,
Match
ja.
11. Da drin gehabt. Ja, also dann ist es natürlich, ist der Ofen auch aus.
Ja. Ja, ich meine, er hat ja angekündigt, er wird demnächst irgendwo starten wollen und dann ist es vielleicht, wenn da wirklich jetzt punktmäßig nichts mehr drin ist, vielleicht auch eine taktische Entscheidung im Sinne des Saisonverlaufs zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal einen langen Trainingslauf daraus und
ja, also die Frage stellt man sich natürlich bei einigen Athletinnen und Athleten, was kommt demnächst noch, welchen Stellenwert hat denn jetzt wirklich der Collins Cup für sie, wenn jetzt nächste Woche rot ist und die 73 WM ansteht und wer weiß, was die Sportler noch für Hawaii-Alternativen aus dem Hut zaubern,
ja.
Und ob die jetzt dann wirklich alles in dieses Rennen legen oder nicht eben doch den Fokus dann auf andere Rennen legen.
Mhm. Wie hast du Sebastian Kienle erlebt? Für den ist das da ja auch immer so eine besondere Situation in Chamorin. Das ist ja, gehört ja mehr oder weniger zu seinen Lieblingslocations, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, der hat sich da ja in den letzten Jahren, natürlich 2020 nicht, aber die Jahre davor hat er sich richtig tolle Duelle mit Lionel Sanders geboten, allerdings zweimal verloren gegen ihn. Dann im dritten Jahr hat er gewonnen, da war Sanders allerdings nicht am Start. Jetzt sind sie im Duell oder im Match direkt aufeinander getroffen. Das war natürlich schon ein Knaller. Dazu Andrew Starikovic, also drei richtig, richtig gute Radfahrer. Und das war schon ein Highlight-Match, würde ich sagen. Er selber, ja, er wirkte auf mich ein bisschen ratlos, muss ich sagen, im Ziel. Weil er eigentlich sagte, er ist mit seiner Leistung zufrieden, aber nicht mit der Platzierung. Und er hatte ja auch vorher gesagt, also bei diesem Rennen, da muss er eigentlich Lionel Sanders schlagen. Der hat erst vor einer Woche den Ironman Kopenhagen beendet. Das kann nicht sein, dass der jetzt nach einer Woche mich hier abzieht. Aber das hat er geschafft und da wirkte der gute Sebi schon ein bisschen enttäuscht auf mich.
Ja, war für mich auch eine der Überraschungen, dass Lionel Sanders tatsächlich das so gut weggesteckt hat, das Programm der letzten Wochen mit der ganzen Fliegerei.
Unglaublich,
hin unglaublich. Und her und so weiter. Aber vielleicht hat er da von seinem neuen Coach Cameron Worth gelernt, der ihm das vielleicht auch gesagt hat, wie man damit umgehen muss. War ja tatsächlich so, erinnerst du dich, dass Lionel uns das beim Tri-Battle Royale schon gesagt hat, dass er quasi sich mit Cameron beraten hat, welche Rennen er machen soll und so weiter, weil der natürlich so ein ausgesprochener Vielstarter immer schon war und immer so Harakiri-Aktionen schon oft gemacht hat und ihm da vielleicht ein bisschen zur Seite gestanden hat. Aber ich finde, man hat so ein bisschen auch man hat es auch gemerkt auf Social Media und so, dass da wenig kam von ihm. Ich glaube, der hat einfach da keine Energie mehr dafür verschwenden können, zu sagen, ich mache jetzt schon im Vorfeld, ich mache 10 Videos noch und lustige Späße auf Instagram und so. Ich glaube, der war jetzt wirklich, musste sich jetzt nochmal auf Sportliche konzentrieren und jetzt guckt er, glaube ich, mal, wie es weitergeht.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht, aber also Man stand da wirklich und konnte es eigentlich kaum glauben, was der da abgeliefert hat. Also ich glaube, es war die zweite oder drittschnellste Radzeit, schneller als Jan Frodeno gefahren. Wie der das schafft, sich innerhalb von 6 Tagen so weit wieder herzustellen. Und also es hätte mich nicht gewundert, wenn er am nächsten Tag noch bei The Championship auch nochmal angetreten wäre.
Ist er nicht nach Rot weitergefahren?
Schauen wir mal.
Gut möglich.
Ja, großes Kino, was der da abgeliefert hat. Also der hat uns viel Spaß gemacht schon dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch noch wirklich mal eine längere Saisonpause braucht, ja, bis Februar zum Beispiel, aber krasser Typ, ne? Ich meine, wir durften ihn ja ein bisschen näher kennenlernen, dadurch, dass wir eben nicht so viele waren, die insgesamt im Allgäu waren. Das ist schon echt eine Bereicherung da in der gesamten Szene, so ein Typ.
Ja, auf jeden Fall. Und also das macht auch echt Spaß, mit ihm zu sprechen. Ist immer gesprächsbereit, immer höflich, ist wirklich ein super Typ, den musst du dann eigentlich auch nur das Mikro hinhalten und dann erzählt er dir vom Rennen. Das ist
ja
krasser Typ.
Ja, großartig, großartig. Jetzt haben wir viel über Männer gesprochen. Wen haben wir noch vergessen, über wen wir noch sprechen müssen? Wir könnten über alle sprechen.
Ja,
waren alle da, ja?
Also, ja. Ja, da war natürlich einiges los in dem Rennen. Also Sportlerinnen, von denen man mehr erwartet hatte, andere, von denen man gar nicht so auf dem Zettel hatte. Also dass Taylor Nipp da am Ende die Topzeit zustande bringt, hatten, glaube ich, nicht viele mit gerechnet. Natürlich gerade in dem Match dann doch die meisten, Daniela Rief auf dem Zettel. Ja, da war schon einiges los.
Kurze Frage noch, was hatte das Wetter an Auswirkungen? Ich habe irgendwie mitbekommen noch, da war ich ja auch schon auf dem Weg da Richtung Wechselzone in Hamburg hier, dass der Männerstart nochmal verschoben wurde.
Ja genau, da waren die recht flexibel, was das angeht. Der Regen kam, als die Frauen alle auf der Radstrecke waren. Und da war dann so eine kleine Pause, bis es dann bei den Männern weitergehen sollte. Und dann haben sie den Start 10 Minuten nach hinten verlegt. Aber es hatte dann ein bisschen weniger geregnet, aber Regen war immer noch da. Aber der Regen hatte einigen Einfluss. Es gab mehrere Stürze. Heather Jackson ist gestürzt. Lionel Sanders ist auch gestürzt, hat uns dann seine Schnittwunden da an der Hand gezeigt. Holly Lawrence, sorry, genau. Genau, also da, das hatte schon großen Impact auch. Sebastian sagte, dass er kurz davor war, einmal fast weggerutscht ist und er war froh, dass Norman Stadler ihn in der Wechselzone noch zugerufen hatte. Pass auf, es ist richtig glatt draußen.
Ja, interessant. Ansonsten, Lucy Charles Barclay macht da weiter, wo sie irgendwie diese Saison angefangen hat, irgendwie so, dass sie tatsächlich, ich meine, die Frage war ja, who rules Triathlon? Bei den Frauen würde ich mich mittlerweile fast zu der Prognose hinreißen lassen, dass sie das gerade ist, oder? Wie seht ihr das?
Oh, das finde ich gewagt.
Ja, also ich, also natürlich ist es auch für sie, ich meine, die war nachher bei der Siegerehrung nicht mehr dabei, weil sie wahrscheinlich kotzend über dem Klo gehangen hat. Also der ging es richtig schlecht, hat sie nach eigener Aussage, kämpft immer noch damit, gerade irgendwie entweder Lebensmittelvergiftung oder Magen-Darm oder so, spekuliert sie, genau weiß ich es ja nicht. Aber wenn du sowas schon drin hast im Körper und dann trotzdem da so ablieferst, und auch in dem, was sie sonst so gezeigt hat dieses Jahr, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie die Frau ist, die dieses Jahr zu schlagen ist. Schauen wir mal.
Ja, gut möglich. Also meistens war dann ja bei den ganz großen Rennen doch noch jemand dann am Ende vor ihr im Ziel. Und letztlich bin ich dann doch der Meinung, kannst du es letztlich nur vergleichen, wenn die Sportlerinnen und Sportler direkt aufeinandertreffen.
Ja, klar, aber ich bin sehr beeindruckt von dem, was sie dieses Jahr so abfeuert. Mhm. Irgendwie letztendlich liefert sie ja überall, da wo sie an den Start geht, liefert sie ja ab, auch wenn das nicht immer ein Sieg bedeutet, wie jetzt in der WTCS, aber das wäre natürlich auch utopisch gewesen, dass sie da gewinnen kann oder dass sie sich jetzt für Olympia qualifiziert im Schwimmen, aber so jeweils trotzdem, ich finde, sie setzt jedes Mal ein Ausrufezeichen. So
auf jeden Fall, also das, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich hatte das damals verfolgt, wie sie sich, ich weiß nicht, ob es ganz ernsthaft war, aber wo sie die Olympia-Qualifikation geschwommen ist über 1500 Meter. Das war schon wirklich ein beeindruckendes Rennen von ihr. Jetzt durchaus erstaunlich war ja, dass sie gar nicht alleine aus dem Wasser gekommen ist, sondern in ihrem Match Katie Zafiris, natürlich Kurzstreckenspezialistin, die hat auch ordentlich Speed im Wasser, konnte an ihren Füßen bleiben. Aber das war vielleicht auch mal was Neues für sie, für Lucy, die aber dann natürlich auf dem Rad dann doch Gas gegeben hat und auf und davon gezogen ist.
Ja.
Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, eine Bereicherung für den Sport, aber ein Format, was komplett anders ist, was auch vielleicht dadurch andere Auswirkungen auf ein Ranking hat, wenn man jetzt ein Einzelranking aufstellen würde von den wie viel sind es dann, 18 Männern und 18 Frauen. Ich glaube, das wäre in einem Rennen, wo die alle zusammen starten würden, von der Ergebnisliste ein bisschen anders aufgeteilt, oder?
Ja, das ist eine Spekulation, aber vermutlich schon. Ich finde schon, dass das jetzt erstmal eine Bereicherung war. Man hat sich ja den Ryder Cup aus dem Golf als großes Vorbild genommen, der allerdings schon eine lange Tradition hat, fast 100 Jahre alt ist. Mal gucken, wie lange der Collins Cup da mithalten kann. Generell finde ich es immer interessant und spannend, wenn Leute, die klassische Einzelsportler sind, wie im Triathlon, dann in einem Team antreten.
Ja, und wie gesagt, im Ryder Cup funktioniert das ja auch. Die spielen ja ganz normal ihre Golfturniere weiter und das ist dann nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen vielleicht, ja, und es lohnt sich ja auch für die Athleten, das muss man ganz klar sagen, also die waren ja auch nicht jetzt alle komplett freiwillig da, sondern es ist wirklich gerade in schweren Zeiten ja auch richtig großartig, was die PTO den Athleten geboten hat, mit allem drum und dran, ja, selbst mit Mutterschaftsgeld für Athletinnen, die jetzt mal ein Jahr ausgesetzt haben, um Nachwuchs zu bekommen und so, also das ist wirklich eine neue Dimension und wenn die PTO sagt, das ist jetzt unser Premium-Format und die Athleten da folgen, dann hat sich da auf jeden Fall für den Sport insgesamt ordentlich was weiterentwickelt.
Ja, ja, da hast du recht. Also die PTO fährt da schon einiges auf und genau, also diese Zahlungen, ich glaube, das hat auch viele Athleten jetzt über diese Corona-Zeit sehr geholfen. Vielleicht können wir auch einmal hier die Zahlen nennen. Jetzt für das Rennen in Chamorin gab es jetzt für die PTO gerankt, an Platz 1 gerankten Athleten, also Jan Frodeno und Daniela Rief sind auf Platz 1, die haben jeweils $90,000 bekommen und dann geht das runter bis zum Athleten und Athletin Nummer 18 und da gab es immer noch 20.000 Euro alleine fürs Antreten, das ist natürlich gutes Geld.
Ja, gerade in diesen Zeiten und man darf ja auch nicht vergessen, die Athleten sind sich ja, da sind sie sich mal einig, die Age-Gruppe und die Profis. Momentan fühlen sich auch viele von anderen Organisationen und Veranstaltungen so ein bisschen alleine gelassen. Also ich weiß nicht, wie viele Mails ich in den letzten 3 Wochen bekommen habe von Athleten, die irgendwo versuchen, in Kontakt mit Ironman zu treten. Von Profis hört man das ganz genauso. Das haben wir jetzt auch aus einigen Interviews rausgehört. Irgendwie Ironman rührt sich ja gerade nicht und da passiert nichts, außer dass man wieder die WM in den Februar verlegt hat und wir erhoffen uns eigentlich ein bisschen mehr und da ist die PTO jetzt da. Was natürlich auch wieder unter dem Aspekt konkurrenzbelebt das Geschäft positiv zu sehen ist, weil jetzt müssen sich auch andere irgendwo mal bewegen, bevor da auf einmal ganz andere Züge abgehen und bestehende Konstrukte ein bisschen ins Wanken geraten, weil sie nicht mehr so attraktiv sind.
Ja, also da hat man bei den Athleten schon große Enttäuschung rausgehört, was jetzt Hawaii angeht. Gar nicht so sehr die Verlegung an sich, weil damit musste letztlich jeder rechnen. Aber so hat es Sebastian Kienle ausgedrückt, dass Ironman offensichtlich keinen Plan B in der Tasche hatte. Das fanden sie schon sehr enttäuschend.
Das haben wir ja auch das eine oder andere Mal bemerkt und ich glaube, da können wir vorwegnehmen, das deckt sich mit dem, was wir aus deinen Interviews rausgehört haben in Chamorin, als das deckt sich mit dem, was wir in Hamburg mit den Profiathletinnen besprochen haben. Niemand glaubt an den Februar in Kailua-Kona. Ja, also die Profis sagen alle, okay, und ich glaube, am besten hat es Daniel Rief auf den Punkt gebracht, die gesagt hat, ich mache jetzt erstmal Pause, das findet ja sowieso nicht statt, so ungefähr.
Ja, Jan Frodeno hat genau das Gegenteil gesagt. Er sagt, er traut sich nicht, Ferien zu machen.
Okay.
Ne? Also, weil es kann ja doch stattfinden und er ist noch nicht so weit, dass er sagt, ich gehe von vornherein davon aus, dass das nicht stattfindet, ich fahre in Urlaub.
Ja, ja.
Wobei ich mir bei wenigen Athleten so wenig Sorgen machen würde wie bei Jan Frodeno. Das hat er ja irgendwie vor Miami auch da am Anfang des Jahres auch bewiesen, dass er innerhalb von wenigen Wochen sich in eine Form gebracht hat, wo keiner mehr mithalten konnte. Ja.
Ja. Und wenn die Rennen alle ausfallen, dann lässt er sich schon was einfallen, wo ein Rennen stattfindet. Ja. Wenn es auf dem Balkon in Girona ist.
Ja. Ja, das stimmt.
Eine Nachricht, die ich heute Morgen noch gesehen habe, ist, dass Ben Kanute positiv getestet wurde, Covid-19 hat und jetzt in Slowakei in Quarantäne festhängt. Zusammen, wenn ich das richtig verstehe, mit Sky Mönch und Tommy Zafiris. Hoffentlich kommt da nicht noch der große Nachklapp.
Wann bist du das letzte Mal getestet worden?
Das ist eine Weile her.
Ja, also das tatsächlich, da, ich meine, das ist natürlich immer die Frage, wie wahrscheinlich ist das, wenn ich meine, viele der Athleten, ich weiß nicht, ob er geimpft ist, keine Ahnung,
ja.
Kann ich nicht sagen, wie wahrscheinlich das ist. Aber Teufel ist ein Eichhörnchen. Mal gucken, ob es da noch ein Nachklapp kommt.
Ja,
Ja, ich meine für die auch bitter, ne? Weil ich meine, Ben Kanute ist natürlich auch einer, der auf die 73 WM schielt. Und schwierig, ich weiß jetzt nicht, wo sie ihn da in Quarantäne stecken, aber ich glaube nicht, dass er da die Facilities benutzen darf für sein Training.
Ja.
Naja, wir werden sehen. Aber insgesamt finde ich letztendlich so, als für mich als Fazit, ich würde mich jetzt schon freuen darauf, wenn es das wieder gibt und auch in der Form kann mir ganz extrem spannende Duelle vorstellen, Matches, die sich auch noch ganz anders zusammensetzen können. Es können auch ganz andere Leute, dass wenn es wieder wirklich mal eine reguläre Rennsaison gibt, wo man wirklich Ergebnisse auch auf regulärer Basis abrufen kann und auch unter anderen Bedingungen jetzt zustande gekommen sind, dann können da ja auch durchaus noch andere Leute eine Rolle spielen, die dann auch wirklich da im Punkte-Ranking noch eine Chance haben. Und ja, ich finde dieses Format auch von seiner Planbarkeit her, ne, wenn die PTO sagt, wir machen das zu dem und dem Zeitpunkt, stellt euch drauf ein, dann kannst du deine Saison da wunderbar drumherum planen und das ist ja jetzt nichts, was dich jetzt so außer Bahn wirft, dass sich das jetzt, dass es Hawaii beeinträchtigen würde oder irgendwie auch jetzt die 73 WM, das nehmen die ja so mit.
Ja. Ja, so ein Rennen muss sich natürlich irgendwo etablieren und also ich kenne das vom Ryder Cup, wo das wirklich für die Athleten eine Auszeichnung ist. Wenn sie da dran teilnehmen dürfen, ja, wie auch immer sich dann diese Teams dann da zusammensetzen und wenn das in die Richtung geht, das wäre natürlich top.
Ich finde, die PTO hat da auch so ein bisschen die Kurve gekriegt, noch nicht ganz final, aber am Anfang war das ja eine sehr, sehr komplett langstreckenlastige Organisation und jetzt sind ja doch so ein paar Kurzstreckenakzente auch mit reingekommen, da geht sicher noch deutlich mehr, jetzt gerade nach Olympia, aber wenn es darum geht, sich an dem Anspruch messen zu lassen, wir stellen hier die Frage in den Raum, who rules Triathlon, dann gehören sie alle dazu, gerade auch, weil das ja so eine Strecke ist, die eigentlich allen entgegenkommt, ja, da muss sich der Kurzstreckler halt mal ein bisschen länger quälen und der Langstreckler muss ein bisschen mehr am Tempo arbeiten. Ich finde, der Weg ist gut.
Ja, wir haben die Streckendistanzen hier gar nicht genannt, das war eine abgewandelte Mitteldistanz mit 2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen. Ja, vielleicht ist das auch eine gute Idee, gerade so die letzten Kilometer rauszunehmen, da wo es dann so richtig wehtut, dass es da ein Tick kürzer ist.
Ja.
Noch so ein kleiner Funfact am Rande. Mit dieser Teamzusammensetzung ist es natürlich irgendwo auch gewagt. Du hast USA, klar, die kennen das, für ihr Land anzutreten ist gerade, ich kenne das aus dem Schwimmsport, also das pusht die nochmal ungemein, das merkt man den Athleten auch richtig an und ich glaube, die kitzeln da immer dann manchmal nochmal die entscheidende Hundertstel oder Sekunde raus. Jetzt haben wir auf der anderen Seite ein Team, Team Europe, was mit der EU-Flagge gestartet ist, obwohl da, ich glaube, 5 Briten im Team sind, die alle gerade aus der EU raus sind. Das war schon...
Wir haben es auch gesehen live im Fernsehen. Joe Skipper, der hat die EU-Fahne am höchsten gehalten. Ja, also,
ja, aber die sind ja international unterwegs. Ja. Das ist es ja. Und da wollen wir doch die Politik da nicht vermischen mit Sport.
Von daher. Da habt ihr natürlich recht. Also, aber noch ein Stück weiter gefreut hat sich Jackson Laundrie, der das letzte Match gewonnen hat. Also der hat auch die Fahne, die hat er so abgefeiert. Das war schön anzusehen.
Wie siehst du diese Einteilung, diese 3 Teams? Ja, es war ja Europe, USA und Internationals. Man hätte jetzt auch sagen können, man macht Nordamerika, dann wäre zum Beispiel Lionel Sanders in einer anderen Mannschaft gestartet. Ist das so in Stein gemeißelt? Ist das gleiche wie im Ryder Cup?
Nein, im Ryder Cup spielt USA gegen Europa.
Ja. Stimmt, das sind nur die beiden, ja.
Genau, andere, also Australier, Südafrikaner, was es noch alles gibt im Golf, die dürfen da nicht dran teilnehmen. Früher waren es mal nur die Briten. Ich habe nochmal nachgeguckt, seit 1977 geht es gegen Europa. Ja, da könnte man vielleicht noch dran drehen. Einige haben ja auch vielleicht ein bisschen scherzhaft vorgeschlagen, man hätte auch ein Team Deutschland an den Start schicken können. Ja. Hätte man, glaube ich, definitiv zur Zeit. Aber ich denke, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, man kann nicht immer davon ausgehen, dass es so viele deutsche wirklich auf dem Leistungsniveau Athleten gibt, wie es momentan ist. Und da finde ich das schon ganz gut, dass man dann sagt, Europa. Beim Team International, die kamen ja alle aus Neuseeland, Australien, Südafrika, Kanada, alles englischsprachige Länder. Hat mich ein bisschen gewundert, warum da sonst keiner dabei ist. Am nächsten Tag ist ja zum Beispiel Lisa Nordén bei The Championship gestartet. Die hätte da sicherlich auch gut reingepasst.
Ja, also für mich, ich fand es super interessant, vor allen Dingen auch nochmal zu sehen, du hast angesprochen mit den verschiedenen Distanzen, die sich treffen, aber auch jetzt außerhalb von Weltmeisterschaften hat man das ja auch nicht so in der Dichte. Es gibt ja schon so Athletentypen, die entweder nur bei US-Rennen starten oder sich eher so im ozeanischen Raum aufhalten und so weiter. Und dass jetzt einfach mal diesen Mix gab, so, ne, dass die alle gegeneinander da mal sind, dass man auch, dass auch Namen so eben auf die Liste kommen, die du sonst nicht wirklich gegeneinander antreten siehst. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Also, dass man einfach da ein paar Kandidaten hatte, ja, die sich jetzt da ja mal hier präsentiert haben.
Ja, das war ja auch ganz witzig gemacht bei der Eröffnungszeremonie, wo dann ja auch erst diese Matches quasi, nein, sie wurden ja nicht bekannt gegeben, sondern die Team-Captains haben jeweils gesagt, wen sie jetzt in diesem Match aufstellen. Mhm. Und das bietet natürlich auch so ein bisschen taktischen Spielraum. Also wenn jetzt Team Europa gleich als erstes bei den Frauen was Daniela Rief, bei den Männern Jan Frodeno aufstellt, ja, was machst du dann? Ja. Ne, stellst du deinen besten Athleten dagegen in der Hoffnung, dass du dann gegen Frodeno gewinnst? Oder stellst du vielleicht eher jemanden auf, wo du sagst, gegen den haben wir eh keine Chance, da stellen wir vielleicht nicht den besten auf, sondern versuchen mit unserem Topmann, mit unserer Topfrau dann ein anderes Match zu gewinnen.
Wobei du da natürlich dann wieder das Risiko hast, dass du eventuell dann die Vollklatsche kriegst, ne? Die richtige, die Abstandspunkte, ne? Wo du sagst, das ist vielleicht auch keine so gute Idee, da so reinzulaufen. Also es ist schon höchst taktisch. Also da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen.
Ja, da hast du recht. Also man hat es ja auch gesehen, es hat sich dann an einigen Matches, sah man das jetzt bei Sebastian Kienle, wo sich da die Radfahrer getroffen haben. Bei Anne Haug waren es 3 Top-Läuferinnen. Also da haben sich dann die Teams dann schon genau geguckt, wen die anderen aufstellen und dann entsprechend darauf reagiert. Ein bisschen hat man sich gefragt, ob das vor, ich weiß nicht, ob abgesprochen war, aber es ging sehr, sehr schnell bei der Präsentation. Es war jetzt nicht so, das eine Team sagt einen Namen und dann fangen die anderen erstmal an zu grübeln, sondern die haben schon sehr schnell die Teams gesagt und 1-2 Sekunden später wurde die entsprechende Person auf der Leinwand eingeblendet.
Echt so
also
schnell?
Da bin ich mir nicht so sicher, ob da vielleicht doch im Vorfeld schon das eine oder andere besprochen wurde.
Ich muss ja sagen, ich war ein bisschen skeptisch, was die Besetzung des Team-Captains durch die Person Norman Stadler betrifft. Ja, wir kennen ihn ja schon viele Jahre lang. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, seitdem er seine aktive Karriere beendet hat, stand er so ein bisschen über den Dingen, hat auch viel kritisiert und auch manchmal so den Eindruck vermittelt, damals bei uns war das ja alles noch harter, echter Sport und jetzt ist es ja alles so ein bisschen verweichlicht. Welche Rolle hat er da gespielt?
Ja, er war Team-Captain vom Team Europa zusammen mit Natascha Bandmann. Er hat sich um die Männer gekümmert, Natascha um die Frauen. Und Ja, also er wirkte schon ein bisschen wie der väterliche Freund fast von den Athleten. Aber es war schon anzusehen. Wir dann im Ziel hatte Sebastian Kienle lange umarmt. Ich weiß nicht, was sie dann da besprochen haben. Es sah schon fast aus, als hätte er ihn getröstet.
Ja, das sah so aus, total. Auf dem Fernsehen, ja.
Also er hat sich mit Jan Frodeno im Ziel besprochen. Also ich glaube, der hat das auch genossen, dass er mal wieder ein bisschen im Rampenlicht gestanden hat.
Ja, ja, doch. Da gehört er ja auch hin. Ich meine, er ist zweifacher Ironman-Champion, ja, und der Sport hat ihm eine Menge zu verdanken. Nicht immer ganz einfach im Umgang mit ihm, aber wenn er da jetzt eine neue Plattform hat, um sich auch wieder in den Triathlon-Sport einzubringen, umso besser.
Ja, sehe ich genauso. Also das war so mein Eindruck, dass er das schon schön fand, wieder im Triathlon eine Rolle zu übernehmen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir ihn da vielleicht in Zukunft häufiger sehen.
Da sind wir eh gespannt auf die Zukunft des Konzepts. Ja, also wie gesagt, Chamorin war ja nicht die allererste Wahl, was die Location betrifft. Es sollte ursprünglich mal in Roth stattfinden. Es wäre jetzt natürlich sehr interessant, wenn das auch mal wechselnde Orte wären. Vielleicht kann ja auch irgendwie hat ja auch der Sieger das Gastrecht, ähnlich wie beim Segeln, beim America's Cup. Ja. Wo dann auch manchmal so absurde Geschichten kommen wie die Schweiz hat eigentlich kein Gewässer, wo man das machen könnte. Ja, also aber da gibt es noch keine.
Meinst du, das Allgäu bereitet sich schon vor, oder?
Strecken gibt's, ja.
Ja, also da ist mir vor Ort nichts zu Ohren gekommen. Bin ich selber gespannt, wäre natürlich schön. Ich mag das immer, wenn Veranstaltungen wechseln, also die Orte wechseln. Prinzipiell fand ich es schon gut, dass das an ein Rennen gekoppelt ist, wie jetzt The Championship. Einfach dann hast du Athleten vor Ort, da hast du die Stimmung, die hast halt diese Anbindung an die Age Grouper auch, wenn die natürlich nicht ganz exakt das gleiche Rennen machen, aber sie sind vor Ort und machen halt auch Stimmung.
Mhm. Sehr schön. Du hast es erwähnt, The Championship, war das jetzt das Anhängsel zum Collins Cup oder wie muss man das sehen?
Ja, ein bisschen schon. Also das war auf jeden Fall mein Eindruck. Es war natürlich ein schönes Rennen, ein Top-Rennen, gerade aus deutscher Sicht mit richtig guten Männern am Start. Aber es fiel natürlich deutlich ab gegenüber dem Collins Cup und man hat das auch gemerkt. Also hier bei den Amerikanern, jetzt muss ich es kurz nachgucken. Colin Chartier ist ja kurzfristig eingesprungen, der wäre eigentlich bei The Championship am Start gewesen. Frederik Funk war Ersatzmann für den Collins Cup, für das Team Europa, ist bei The Championship angetreten, aber alle, die irgendwie die Möglichkeit gehabt hätten, wären natürlich beim Collins Cup gestartet. Und ja, das wertet natürlich The Championship in meinen Augen schon ein bisschen ab, was ja doch ein Aushängeschild-Event von Challenge ist und sein soll. Immerhin muss man sich dafür qualifizieren.
Ja, ja. Wie war das Rennen sonst? Du hast es, wie gesagt, schon erlebt. Age-Grouper hatten es ja auch nicht ganz einfach in den letzten Jahren. War das so vergleichbar mit den sonstigen Austragungen da in Chamorin?
Also ich habe die Premiere gesehen 2017 und das fand ich jetzt im Großen und Ganzen eigentlich ähnlich. Die Strecke ist jetzt eine andere. Die sind jetzt eine Autobahn gefahren, mehr oder weniger hin und her. Ja, also da habe ich jetzt keine großen Veränderungen gesehen. Die Laufstrecke ist ja immer sehr interessant, weil sie da über die Pferdekoppel laufen quasi. Also der Untergrund, der wechselt häufig zwischen Asphalt und dann ist das so Schotter von der Trabrennbahn und dann kommt wieder Gras. Ja, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig für die Athleten.
Das ist ein sehr abgefahrener Untergrund. Bist du da mal raufgelaufen? Das ist ja das sind nicht Steine oder Sand oder so. Das ist irgendwie mit so Stofffetzen und so weiter. Das ist ein extra Gemisch dafür, so, ne? Das aber noch Grip bieten soll. Und dann, ich meine, klar, Gras ist natürlich schwierig, aber das ist total abgefahren auf diesem Belag da. Das ist
ja, gelaufen bin ich darauf nicht, sondern aber man musste da rüber gehen, um dann zum Ziel zu kommen. Ja, ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen wie Holzspäne. So, ja, es ging so in die Richtung.
Irgendwas mit Fasern auf jeden Fall und Sand. Und so verschiedene Dinge dabei, die einem das Leben schwer machen können, wenn man kein Pferd ist.
Ja,
ich habe es angesprochen. Aus deutscher Sicht war das natürlich sehr gut besetzt bei den Männern. Mit fünf deutschen Top-Athleten doch am Start. Natürlich die allererste Garde mit Frodeno, Kienle, Lange war am Tag vorher am Start, aber mit Florian Angert, Frederik Funk, Andi Dreiz, Boris Stein, Michael Rehlert, das konnte sich schon sehen lassen. Und ja, die haben ja auch ganz gut abgeliefert. Also vor allem Florian Anger natürlich, der das Rennen am Ende gewonnen hat. Zusammen mit Frederik Funk haben die gerade auf der Radstrecke richtig für Tempo gesorgt.
Mhm.
ja, auch super spannend, wo es für die dann hingeht Richtung 73 WM, ne? Also, weil da haben wir ja, gibt es aus deutscher Sicht ja auch durchaus Spezialkandidaten, ne, die jetzt eben nicht auf die Langdistanz schielen, wo wir ja dann auch oft hingucken, gerade vor Hawaii. Aber ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannendes Ding dieses Jahr, 73 WM, weil da einfach auch ja so viele Spezialisten dann auch am Start sein werden.
Okay. Ja, das sehe ich auch so. Es ist ja, man hat auch das Gefühl, es kommen immer mehr junge Leute nach, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Wir wissen, dass unsere Top-Athleten sind alle nicht mehr die Jüngsten. Ja. Und selbst Andi Dreiz, der auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass er alt ist. Der ist 32, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber er selbst, der sagt, puh, da kommen richtig schnelle junge Leute nach.
Ja. Gut. Hervorragend. Haben wir was zu erzählen, definitiv.
Ja. Vielleicht noch ein kurzes Wort auch zu den Frauen, wo es ja ein Kuriosum gegeben hat, in dem sich eine Gruppe verfahren hat. Ist ein bisschen die Frage, liegt das jetzt doch an der Veranstaltung, dass das beim Collins Cup passiert ist und danach bei The Championship, aber das war natürlich schon sehr dramatisch. Das war eine Gruppe aus fünf Frauen und alle oder einige von denen auf jeden Fall mitfavorisiert. Lisa Nordeen gehörte dazu. Und das war natürlich schon sehr bitter. Also die sind an Position 4 bis 9, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aus dem Wasser gekommen, konnten sich gegenseitig sehen. Die ersten drei waren vorne weg, die nachher dann auch das Rennen unter sich ausgemacht haben mit Lucy Hall als Siegerin. Aber ja, die fünf sind falsch abgebogen, sind dann nach einer Viertelstunde wieder zurück auf die Strecke geführt worden, aber hatten natürlich keine Chance mehr, was jetzt die Spitzenplätze angeht. Trotzdem war es toll zu sehen, dass jetzt Sarissa de Vries und Lisa Nordeen nicht aufgegeben haben, sondern eher das Gegenteil und noch Zeit nach vorne gut gemacht haben. Also wenn man das so runterrechnen würde, wie viel Zeit sie da verloren haben, wie viel Rückstand sie am Ende hatten, dann wären sie ganz, ganz vorne gelandet. Mhm. Aber das war natürlich bitter.
Ja, darf eigentlich nicht passieren auf dem Niveau.
Ja, da stellt sich natürlich dann die Frage, wer ist dann am Ende dafür verantwortlich? Am Ende ist es dann doch immer in der Hand der Athleten, sich vorher schlau zu machen, wie ist die Strecke, wo führt sie lang und so weiter. Aber ja, man kann es sich vorstellen, wenn dir ein Helfer sagt, du musst da abbiegen.
Volle Kanne. Und vor allen Dingen auch wenn du irgendwie an dritter Stelle fährst oder an vierter. Und ich glaube, selbst dann ist so, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wenn die abbiegen, dann bleibst du ja nicht stehen und sagst so, ey, ihr seid falsch, ich bieg da ab. So, ne? Fährst du, glaube ich, einfach hinterher. Das ist so das Lemming-Prinzip, kann ich mir vorstellen. Also das ist echt ganz finster. Sich aber dann wieder aufzuraffen und zu sagen so, na egal, dann mache ich das Beste halt aus den Bedingungen, die ich heute habe. Und das gehört jetzt dazu. Das ist schon ein Kraftakt.
Ja, wir haben danach kurz mit dem Challenge CEO Jörg Flam gesprochen. Der war auch echt total geknickt, was das anging. Aber was soll man machen? Also da war es noch so knapp, das Rennen lief noch. Er konnte das noch nicht genau sagen, woran das jetzt gelegen hat. Ob es ein Fehler der Athletinnen war oder ob ein Helfer einen Fehler gemacht hat. Aber ja, das ist natürlich für jeden Veranstalter irgendwo der Super-GAU, wenn sowas im Rennen passiert.
Ich finde es immer erstaunlich, dass sowas dann überhaupt noch möglich ist. Also ich meine, klar, wir haben es jetzt neulich gesehen, dass an der Schwimmboje abgekürzt wurde. Wenn du die nicht im Blick hast, dass du noch geradeaus schwimmen musst und du siehst da hinten eine gelbe Boje, dann kann es schon mal sein, dass man da falsch abbiegt, ohne jetzt da Absicht unterstellen zu wollen. Aber ich denke immer, eine Straße muss doch so abgesteckt sein, dass du eigentlich gar keine Möglichkeit hast, falsch abzubiegen. Das geht mir immer nicht in den Kopf. Na, da müssen doch so viele Hütchen stehen, dass klar sein kann, ich kann hier nur rum in diese Richtung.
Ja, also wir waren ja jetzt mehr auf dem Gelände der X-Bionics-4, so dass wir jetzt die Strecke draußen nicht gesehen haben, aber selbst da ist es mir an ein, zwei Stellen aufgefallen, wo es besser gegangen wäre. Ja, okay. Ja, da war da eine große Hecke und dahinter war ein Gitter, das Gitter konntest du aber erst relativ spät sehen und da wusstest du auch nicht genau, sollst du hier abbiegen oder sollst du gerade ausfahren? Ich gehe davon aus, dass das dann nachher alle richtig gemacht haben, aber da standen auch zwei Männer rum, die aber keine Helfer waren, sondern die standen da so und haben auch gesagt, da kamen gerade welche, die waren sich nicht sicher, sollen sie da lang und ja, das fiel schon auf.
Ja, eigentlich ja auch erfahrene Leute, weil bei Challenge, du hast den Namen Jörg Flam erwähnt, der ist jetzt auch Gastgeber der ITU-WM in Almere, da kommt er ja her. Und ja, eigentlich Dinge, die nicht passieren dürfen. Aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja, so, also, man weiß nicht, ob dann vielleicht auch wer ausgefallen ist oder so. Oder auch, ich meine, das haben wir auch bei verschiedenen Veranstaltungen ja gesehen, Veranstaltungen sind auch teilweise kleiner geworden, weil auch einfach die Helferrekrutierung nicht so einfach ist wie in Nicht-Corona-Jahren. Wer weiß es. Ne?
Ja.
Also, aber insgesamt glaube ich, ein Wochenende, was den Triathlon-Sport ordentlich nach vorne bringt, weil wir auch, glaube ich, inzwischen sagen können, bei aller Kritik, die wir auch am Anfang mal hatten an der PTO, da ist inzwischen eine große Nachhaltigkeit da. Sie haben es geschafft, die Athleten zu vereinen. Ich erinnere mich dran, als die PTO so richtig aufgetreten ist, dass auf einmal ganz viele Athleten gepostet haben auf Instagram, a proud member of the PTO, und fast genauso viele gepostet haben mit dem eigenen Label, I'm not a member of the PTO. Ja. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, weil sie sich ausgestoßen gefühlt haben, aber das muss man der PTO lassen. Sie haben es wirklich geschafft, den Athleten eine zusätzliche Heimat zu geben, ja, und auch eine Planbarkeit eben auch über Geld, ja, ganz klar. Aber wir wissen alle, im Triathlon ist das Geld auch nicht zu groß verteilt, und das ist gerade in Jahren wie diesen dann doch eine große Hilfe, wenn da jemand ist, der sagt, hey komm, wir haben hier Konzepte, wir stehen hinter euch.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie lang da oder wie lang der Atem ist der PTO, was das Finanzielle angeht, und ob es ihnen tatsächlich gelingt, eben wie über solche Fernsehdeals das zu schaffen, dass das irgendwann, ja, das Geld reinkommt und sie das tatsächlich verteilen können und dass es nicht oben drauf gezahlt wird.
Ja.
Aber da müssen wir uns ja Gott sei Dank keine Gedanken drüber machen.
Letztendlich ist es ja auch durchaus die Ambition, jetzt wirklich an Sponsoren ranzutreten, die bisher eigentlich nur Daniela Rief und Jan Frodeno haben, und wirklich mit Luxusmarken da Geld in den Triathlon reinzuholen. Das haben die uns auch ja mal offen gegenüber kommuniziert, was so die Ziele sind. Sie wollen jetzt wirklich ein Produkt schaffen, was sie dann anschließend vermarkten. Und das ist natürlich ein Glücksfall für den Triathlon, dass da erstmal jemand Geld in die Hand nimmt, um dieses Produkt auf die Beine zu stellen, um dann zu gucken, wie man es vermarktet. Ja, und da wird sich natürlich auch einiges verändern. Ja, also vielleicht auch in die Richtung, dass es immer Geld kostet, das zu gucken oder so. Irgendwo muss das Ganze sich auch finanzieren. Aber erstmal ist die PTO da in eine Vorleistung getreten durch verschiedene Engagements, und das kann nur gut sein.
Ja, wir haben vorher mit dem PTO-Chef Sam Reno gesprochen. Das war sehr interessant. Ich möchte da noch nicht so sehr vorgreifen. Das machen wir demnächst an anderer Stelle. Aber auch was er so über die Verknüpfung dann doch der Profis mit den Age-Groupern zu sagen hat, das war schon interessant. Und da haben sie noch einiges vor, sagte zumindest.
Ja, das haben sie von Anfang an verkündet. Wir stehen eben nicht nur für die Profis, sondern auch für die Age-Grupper. Ist da irgendwas von spürbar gewesen? Wahrscheinlich bei dem Format schwer.
Ja, bei dem Format schwer. Da hast du recht. Also das hat man jetzt an der Stelle nicht gemerkt. Also das war ein reines Profi-Event. Letztlich sind die natürlich dann auch froh, dass da Athleten vor Ort sind, Age-Grouper, die dann auch ein bisschen für Stimmung sorgen. Gerade an so einem Ort, also das ist ja doch weit ab vom Schuss. Ich glaube nicht, dass sich allzu viele Leute dahin verirren würden, wenn nicht am selben Wochenende noch ein anderer Triathlon stattfinden würde.
Ja, das ist halt die Frage, wie sie das lösen wollen. Also jetzt stelle man sich mal vor, in einem normalen Rotjahr, wo, ne, wir können uns alle noch an das Star-Aufgebot erinnern, das eigentlich starten sollte in 2020.
Ja.
Ne? Wenn da an dem Wochenende da Collins Cup gewesen wäre, dann wären natürlich viele Athleten schon wieder die Frage gewesen, ne? Können sie nicht bei der Langdistanz starten oder, ne? Also wie viel bleibt da noch über? Ist so ein bisschen die Frage, ob sich das dann kannibalisiert mit dem Rest der Veranstaltung. Aber auf der anderen Seite, so ein Monsterrennen zu haben am Samstag irgendwie mit dem Publikum, was da sowieso in der Region ist, und dann am nächsten Tag die Langdistanz zu haben, das wäre natürlich schon auch genial. Aber das von der Besetzung finde ich es tatsächlich irgendwie schwierig. Da,
ja,
das beißt dich.
Sanders hätte es gemacht. Der hätte samstags Collins gehabt und wäre nur Nacht nach Rot gefahren, um sonntags zu machen. Gut. Ja, das war das eine Rennen, wo wir waren am Wochenende. Beim anderen waren wir, Nils, in unterschiedlicher Funktion. Der Ironman Hamburg hat zum vierten Mal stattgefunden. Das Rennen hat bei allen vier Auflagen anders ausgesehen.
Ja, total. Ja,
ne? Also es gibt nicht den Ironman Hamburg, sondern es gibt verschiedene Ironman Hamburg Episoden. Das jetzt war eine, die besonders war, da sie stattgefunden hat, entgegen aller Vorzeichen. Wir wissen ja hier als Hamburger, dass man gerade in Hamburg mit dem Thema Corona doch sehr restriktiv umgegangen ist. Aber vor einigen Wochen kam dann die Ankündigung, drei große Events werden stattfinden. aus dem Raster oder durchs Raster gefallen ist zum Beispiel das Radrennen, die Cycle Classics, die nicht stattfinden konnten, aber es haben stattgefunden jetzt der Ironman und es werden noch stattfinden der Marathon und auch der Hamburg Wasser World Triathlon mit den Kurzdistanzen und dem World Championship Series Race. Jetzt aber der Ironman Hamburg ging ein bisschen später los und zwar erst am Freitag mit der Pressekonferenz. In Hamburg nur ein Frauenprofirennen. Das Männerprofirennen hat mit Lionel Sanders letzte Woche in Kopenhagen stattgefunden. Das ist ja immer eine paarweise Verteilung. Die wird es auch im nächsten Jahr geben. Das war die große sensationelle Vorankündigung im Vorfeld. Die Ironman-Europameisterschaft der Profifrauen kehrt zurück nach Deutschland, aber nicht nach Frankfurt, sondern wird im nächsten Jahr in Hamburg stattfinden. Also zwei Verlautbarungen gab es da organisatorischerseits. Der Ironman Hamburg ist safe für die nächsten 3 Jahre. Bei der Pressekonferenz wurde offiziell der Vertrag unterzeichnet zwischen dem Staatsrat und dem Veranstalter. Und es wurde angekündigt, mindestens im Jahr 2022 die Profi-EM der Frauen in Hamburg. Age-Gruppe und Männer bleiben in Frankfurt.
Und dann natürlich auch zu einem viel, viel früheren Termin, wie er auch ja eigentlich geplant gewesen wäre.
Genau, am 1. Juni-Wochenende
ganz genau.
2022 der nächste Ironman Hamburg inklusive Profifrauen als Europameisterschaft, dann eben entsprechend mehr Slots, mehr Preisgeld und so weiter. Ja, das Profifeld, klein aber fein, ja, du hast die Top-Namen erwähnt, wenn wir noch Laura Philipp dazu nehmen, die in Zell am See gewonnen hat, war so die zweite Garde hier in Hamburg am Start. Einige, die Ambitionen haben, da aufzuschließen. Caroline Lehrida, die schon den Kona-Slot hatte, eine der Favoritinnen, aber auch Rookies dabei, wie Annalena Westpol aus deutscher Sicht. Svenja Töst, die eigentlich ein ähnliches Ding vorhatte wie Lionel Sanders, Quali knapp verpasst, jetzt zuletzt in Finnland, wollte das in Hamburg nachlösen. Also es war ein bisschen was los, aber es war natürlich auch für die Age-Gruppe ein Wiedersehen mit Triathlon in der Stadt Hamburg, nachdem im letzten Jahr alles ausgefallen war. Und ich war einer davon.
Genau. Und deswegen, schicken wir doch einfach mal, bevor wir uns nur mit deinem Rennen beschäftigen, und können wir ja gleich nochmal auf die Frauen gucken. Aber wie geht's dir denn überhaupt, Frank?
Mir geht's gut. Ja. Mir geht's gut, ja. Also, ihr habt mich heute hier durchs Büro hüpfen sehen.
Ja.
Vielleicht sah der äußere Eindruck ein bisschen anders aus. Also ich muss sagen, körperlich geht's mir echt gut. Ich habe noch so ein bisschen brennende Fußsohlen vom Marathon in Carbonsohlen. Oder auf Carbonsohlen und merke natürlich meine Oberschenkel, aber sonst ist das alles gut. Was ich merke, ist so eine Gesamtmüdigkeit irgendwie, auch sicher so ein mentales Erschlaffen, was dazugehört, aber nachdem ich am Sonntag weitere Rennen dieser Distanz erstmal für mich kategorisch ausgeschlossen habe.
Nicht am nächsten Wochenende. Irgendwo auf der Welt.
Ah, rot, ja.
Genau. Aber ich muss auch sagen, Frank, ich war tief beeindruckt, als ich dich heute Morgen gesehen habe. Also du sahst nicht aus wie einer, der vor 2 Tagen eine Langdistanz gefinisht hat. Ich habe dich nicht irgendwie rückwärts die Treppen hoch oder runter laufen sehen. Das war schon richtig, richtig stark. Vielleicht erzählst du ein bisschen vom Rennen oder...
Hat ja auch vielleicht was mit meinem Rennverlauf zu tun.
Es war nass, oder?
Es war nass von Beginn an, ja. Also wir sind gestartet am Sonntag um 6.45 Uhr und 3 Sekunden, sagt die offizielle Uhr. Also der Age-Group-Start war angesagt ab 6.45 Uhr. Vom Profi-Start habe ich wenig mitbekommen. Ich habe erst hinterher auf den Bildern gesehen, dass die einen Wasserstart hatten.
Ja.
Da warst du dichter dabei.
Ja, genau, um 6.30 Uhr ging es los. Da war ziemlich viel Ruhe drin vorher bei den Frauen, muss ich sagen. Also ich habe schon gedacht, ich wäre spät dran, war aber dann doch sehr früh schon auf dem Ponton. Da waren noch nicht so viele von den Profifrauen da. Die haben das so last minute sich da eingefunden und haben dann noch kurz diskutiert, wo müssen wir hin und so weiter. Das ist in Hamburg ja relativ übersichtlich, ne? Mhm. Raus durch die Brücke, dann draußen den Kurs abschwimmen und wieder zurück durch die Brücke. Aber dann, ich weiß nicht, woran es lag, aber die sind dann natürlich auch relativ spät erst ins Wasser gegangen. Wahrscheinlich lag das an den Temperaturen. Ich glaube, wir...
Die Alster war schweinekalt, ja.
Ganz genau. Also ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube 16,5 Grad, irgendwas so um den Dreh.
Ja.
Ja, also...
Also ich habe am Tag
vorher... Wärmer als die Luft immerhin, aber...
Ja, ja. Nee, 2 Tage vorher, ich hatte ja noch die Interviews gemacht bei der Pressekonferenz und Laura Zimmermann hat hinterher erzählt, sie war schwimmen im Stadtpark. Peter, wir sind auch schon mal zusammen geschwommen. Wir wissen, dass der Stadtpark durch Wasser verbunden ist mit der Alster, der Stadtparksee. Und sie sagt, das war so kalt und da habe ich nur gedacht, ja gut, Mädels frieren vielleicht ein bisschen eher. Aber es war wirklich richtig, richtig kalt.
Ja.
Ne? Also.
Ja, also das war auch, glaube ich, zu erwarten. Wir haben Svenja Tös gesehen mit einer Kappe auch tatsächlich unter der Badekappe. Mhm. Und ja, sie sind dann haben sich eingeschwommen dann tatsächlich, haben das möglichst kurz gehalten, glaube ich, um nicht zu lange da schon im Wasser zu sein. Haben sich dann aber kurioserweise irgendwie zu einem Treffen außerhalb der Bojen getroffen, wo eigentlich relativ klar war, dass der Start wohl zwischen den Bojen sein wird. Die waren aber weiter links davon.
Okay.
Und die Zeit lief halt runter. Und Till Schenk hat dann immer angesagt, wie lange noch? Ne? Noch eine Minute bis zum Start. Und dann ist dann, ich weiß nicht, ob den Kanufahrer, den das zugerufen hat oder so, auf jeden Fall wurde es dann einmal relativ kurz hektisch, weil sie dann gemerkt haben, sie müssen alle weiter rüberschwimmen zwischen die Bojen, weil es da losging. Ja, und dann kam der Knall. Und dann ging es raus. Das ist ja dann am Anfang nicht ganz so spektakulär bei so einem Wasserstart mit 12 Leuten, ist halt, da passiert dann noch nicht so viel, aber danach kamt ihr ja dann und dann finde ich das auch immer ganz cool zu sehen, halt eben auch dieser mittlerweile völlig etablierte Rolling Start, der ja einfach reibungslos funktioniert, die Schnellen stellen sich vorne auf und dann geht's alle paar Sekunden. Genau. für alle, die das Räuspern jetzt nicht einordnen können. Frank war, glaube ich, du bist der Erste, der ins Wasser gelaufen ist. Du hast dich ganz vorne vorgestellt.
Tradition bleibt Tradition. Ich bin ja der allererste, der die Strecke des Ironman Hamburg in der Geschichte des Rennens in Angriff genommen hat. 2017 bin ich auch schon aus der ersten Reihe gestartet.
Ja gut, dann soll man das auch so machen.
Diesmal war es ja alles etwas überschaubar. Ich weiß nicht, 2017, ich glaube, wir sind zu viert nebeneinander und jede Sekunde gestartet. Ich glaube, jetzt sind wir zu zweit nebeneinander und alle 4 Sekunden. Ich habe ja nicht mitbekommen, was hinter mir passiert ist.
Ja.
Ne? Aber das Tor ging auf und ich war in der ersten Reihe. Was sollte ich machen? Sollte ich der andere vorlassen?
Komisch, wie du da hingekommen bist, da ganz nach vorne. Ich weiß auch nicht.
Ja, also ich weiß auch nur, das kenne ich aus einem kurzen Film, den ich gesehen habe. Neben mir war jemand, der es nicht ganz so eilig hatte auch. Ich habe das Rennen tatsächlich angeführt.
10 Sekunden. Ja. Ganz genau.
Ne?
Ja, und dann ging es raus und dann ist natürlich ein echt cooles Bild, finde ich, in Hamburg dann. Ne? Man hätte sich natürlich, ihr habt versucht, den Sonnenaufgang herbeizureden vorher, dann von dem hat man nicht wirklich viel gesehen, also es war feucht, diesig, nass, dunkel.
Also wer Hamburg kennt, der kennt diese Tunnel, aber ich habe diese Tunnel noch nie so dunkel erlebt. Also du hast wirklich gar nichts mehr gesehen, weil einfach die Sonne nicht kommen wollte. Ne? Es war furchtbar finster und es wurde aber danach nicht viel heller. Wir sind dann ja raus auf die Außenalster und das war wirklich, ich habe die Orientierung verloren. Ja, ich habe irgendwann an der Boje, habe ich mal hochgeguckt und habe gedacht, ich wusste so ungefähr, wie der Kurs gesteckt war, aber das Ufer war in alle Richtungen gleich weg und es war dunstig und man hat wirklich überhaupt keine Orientierung gehabt und ich war da ja nicht mehr Erster, ich konnte bequem den anderen hinterher schwimmen.
Da kann man doch die Krise. Ich wusste ungefähr, wie der Kurs gesteckt war. Da trainiert der monatelang auf ein Rennen und weiß nicht, wie der Schwimmkurs gesteckt ist. Das ist mir unbegreiflich.
Naja, also ich wusste, irgendwer hat vorher noch das Wort Krawatte erwähnt. Also der Kurs hatte so eine Krawattenform. Ja, der ist so ein bisschen enger am Knoten, wo man halt durch die Brücke schwimmt. Und die Kurve durch die Außenalster, die wird dann so ein bisschen breiter. Aber das siehst du natürlich auf dem Papier. Ich bin jetzt vorher nicht auf die Brücke gegangen, habe mir die Boje nochmal da angeguckt. Konnte man eh nicht sehen, war ja eh im Dunst irgendwo verschwunden.
Dann sei das hier verziehen.
Ich fand, es war auch relativ gut erkennbar, weil an den Bojen, wo man wirklich einen Richtungswechsel hatte, da waren große dreieckige Ironman-Bojen gesteckt oder gesetzt und die anderen Bojen, die einfach nur zur Orientierung dienten, das waren so diese Tonnenbojen, die dann orange waren. Also man wusste immer, okay, da muss ich zum nächsten Mal hin, aber gerade auch mit dieser Erinnerung an Tracks, die wir gesehen haben vom Ironman Kopenhagen aus der Spitzengruppe oder der Verfolgergruppe. Du siehst da eine Boje und du weißt nicht, ist das jetzt wirklich die nächste oder so? Aber wie gesagt, ich hatte dann ja genug Leute, denen ich hinterher schwimmen konnte schon zu dem Moment.
Das Thema hatten wir heute schon.
Die dann eine Viertelstunde wieder zurückschwimmen.
genau. Ne?
Kurze Frage habe ich noch zum Schwimmen. Und zwar, wer Hamburg kennt die Alsterfontäne. Was passiert eigentlich mit der während des Triathlons?
Ausgeschaltet.
Das passiert nicht häufig in Hamburg.
Nee, die hat uns noch im Interview, was ich am Vortag mit Jörg Scheiderbauer, auch am Freitag schon geführt habe, da hat die uns noch so ein bisschen berieselt, ja, weil es doch recht windig war, aber am Renntag war sie ausgeschaltet. Ne? Ja, also wie gesagt, das war ein Eindruck, den ich so aus der Alster noch nicht kannte. Ich erinnere mich 2017, da ist dann die Sonne über dem Rennen aufgegangen. Aber wir sind jetzt natürlich auch schon Ende August. Ja, das heißt, die Sonne ist auch wirklich formal Ja. Nicht in echt. Erst kurz vor dem Start aufgegangen.
Nicht verspätet, sondern die kommt immer erst.
Und genau, genau, ja, genau. Es war tatsächlich noch relativ finster und wie gesagt, es wurde ja auch nicht viel heller im Laufe des Rennens dann. Und irgendwann weißt du dann halt, ich habe immer meine Uhr immer so gestellt, dass die alle 500 Meter vibriert. Und irgendwann merkst du dann, okay, das war jetzt das dritte Vibrieren, 500, 1000, 1500 Meter. Irgendwann geht's ja mal so langsam zurück. Ja, und dann weißt du schon, okay, passt vom Weg her. Ich hatte null Orientierung, wie ich zeitlich liege. Mein Schwimmtraining bestand aus 3 Einheiten vor Tokio, 3 Einheiten nach Tokio. Und ich habe mich gewundert, dass es irgendwie nicht schmerzhaft wurde. Ich habe gedacht, es fühlt sich an wie immer, wahrscheinlich ist es langsamer, aber ich habe gedacht, dass ich mich mehr quälen muss und dass ich eben schon angenockt aufs Rad gehe oder so. Das war nicht der Fall. Also es war ein langsameres Schwimmen als sonst, aber kein belastenderes, was ich befürchtet hatte. Mhm. Ja, und ich war trotzdem froh, dass es am Schwimmausstieg helfende Hände gab.
Ja, wenn man, ich weiß, das ist ganz, man will immer viel erzählen nach seinem Rennen, Frank, aber es sind auch noch ein paar andere am Start gewesen. Wir müssen einmal noch einmal gucken, wie es für die Profis gelaufen ist, auf jeden Fall beim Schwimmen. Und da war der sehr spannende, die spannende Konstellation war ja, dass mit Lauren Brandon eine Ausnahmeschwimmerin dabei ist, wo man, ja, also das wäre eine geringe Quote, wenn man darauf hätte wetten sollen, wer das Schwimmen gewinnt. Und das hat sie natürlich dann auch unter Beweis gestellt, neuen Schwimmstreckenrekord aufgestellt. Mhm. Aber was
für,
ich dann
für mich war die Frage, wie weit kann Annalena Westpol da mitgehen?
Ja,
da das war dann doch deutlich.
Ja, und es ist tatsächlich auch so, wenn man sich jetzt die Aufstellung angeguckt hat im Vorfeld, wer jetzt alles dabei ist, dann muss man schon auch sagen, es war also nicht der Übername dabei, aber ganz viele, die doch eine Chance haben und die auch das Rennen gewinnen können. Aber auch wieder in unterschiedlichen Konstellationen. Das meine ich damit gerade, dass es eigentlich relativ klar war, dass Lauren Brandon weit vorne rauskommt. Die Frage ist, wie weit und wie kann sie das dann durchs Rennen bringen? Und ja, also wir haben den ausführlichen Bericht auf trimark.de haben wir stehen, deswegen keine Überraschung, wie es letztlich ausgegangen ist. Laura Zimmermann hat gewonnen vor Renee Kiley und eben vor Lauren Brandon. Aber Lauren Brandon hat 6,5 Stunden das Rennen angeführt und dann ging's los. Dann kamen die Positionswechsel. Und das fand ich, das ist so eins, was bei mir hängen geblieben ist jetzt, wenn man sich den Ironman Hamburg nochmal so Revue passieren lässt, ist es, dass es ein unfassbar spannendes Rennen war. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich so viel Führungswechsel gesehen habe. Letztendlich dann im Laufen wird's immer nochmal wieder durcheinander gespielt. Mhm. Caroline Lehrieder sah eigentlich, nachdem sie wirklich dran geblieben ist, dann die Spitze übernommen hat, eigentlich wie die sichere Siegerin aus. Musste dann zurückstecken, weil sie, also durchgesagt wurde, dass sie ja Magenprobleme, auf jeden Fall musste sie anhalten und hat sich dann durchgeschleppt, ist Fünfte geworden. Und Laura Zimmermann, die mit Rückstand beim Schwimmen rausgekommen ist, die beim Radfahren das lange Zeit nicht auffahren konnte, wo man eigentlich, wenn man ihr so ins Gesicht geguckt hat, sah das nicht so aus für mich auf der Strecke, als wenn man sagen kann, das ist heute die Siegerin, ne, sondern sie hat, wenn man dann in die Zeiten reingeguckt hat, hat sie nachher dann immer weiter aufgeholt. Aber es war für sie tatsächlich auch so, das hat sie nachher auch im Interview gesagt, dass sie eigentlich die ganze Zeit bei ihrem Plan geblieben ist, ne, dass sie gesagt hat, ich fahre auf dem Rad das, was ich mir vorgenommen hat. Sie hat gesagt, das war kurz irritierend, weil wenn man das fährt, was man sich vorgenommen hat und man merkt, man kommt nicht ran, dann kann einen das schon mal kurz verunsichern. Aber es hat sie überhaupt nicht verunsichert. Sie ist dann trotzdem dran geblieben und hat beim Laufen dann tatsächlich das geschafft, da so nach vorne zu laufen. Also für mich eine echt unfassbare Kampfleistung, weil wenn du schon so viel Rückstand hast, da trotzdem bei dir zu bleiben, bei diesen Bedingungen mit Regen und mit alles nass und dunkel und schwierige Strecke, da kannst du uns vielleicht gleich noch was zu sagen zum Straßenbelag und alles nicht so einfach und das dann trotzdem so durchzuziehen und am Ende zu sagen, ich habe so an diesen Sieg geglaubt und ich habe das so fokussiert, dass ich mich da meinen ersten Ironman gewinnen sehe, dass ich das unbedingt wollte, finde ich, also Hut ab, ganz, ganz große Leistung, Renee Kiley auch, weil ich meine, für die ging es natürlich auch, da wurde auch dann überholt, wieder zurückgefallen hin und her und sich da auch so durchzubeißen. Ja, also ein unfassbar spannendes Rennen, auch wenn nicht so diese Riesennamen dabei waren, finde ich aber trotzdem, dass das ganz, ganz stark war. Ja, mit auch zwei sehr tragischen Ausscheiden von Annalena Westpol, die eine Reifenpanne hatte, die sich dann dran gemacht hat, das zu flicken. Und dann hat es aber trotzdem nicht dicht gehalten. Und die musste dann eben bei ihrer Ironman-Premiere, Langdistanz-Premiere, wo sie sich auch echt viel vorgenommen hat und auch gut im Rennen lag, dann leider aufgeben. Ist wahrscheinlich, ja, ist auch ein ganz, ganz bitterer Moment, vor allen Dingen, weil sie vorher gesagt hat, das ist so, dass ihr Albtraum ist, dass ihr sowas passiert, dass sie eine Panne hat. Und dann, ja, vielleicht eine self-fulfilling prophecy, aber ist es natürlich nicht. Ich meine, ein Platten ist ein Platten. Aber sehr, sehr bitter für sie. Und Svenja Tös, da, das habe ich hautnah gesehen, dass, da war ich echt kurz geschockt, weil sie auf dem Rad sehr, sehr gut aussah. Ich habe mir vorher so ein bisschen Sorgen gemacht auch. Ich meine, wenn man sie kennt als Athletin, die hat halt wirklich eine sehr, sehr schlanke Statur. Also das war, und auch, sie sagt auch, Kälte ist überhaupt nicht ihr Ding.
Das war Thema auch bei allen Profis im Vorfeld, auch bei der Pressekonferenz. Da gab es auch entsprechende Fragen, Hitze oder Kälte. Und es haben alle gesagt, ich komme mit der Kälte gut klar, außer Svenja Tös, wo wir wissen, ihr Lieblingsrennen ist der Ironman Cozumel, wo wir wissen, da ist es knüppelheiß. Ja, sie hat auf Hawaii gute Leistung gezeigt und so. Und die hat von Anfang an gesagt, Kälte ist nicht meins. Und leider hat sich das dann auch brutal bewahrheitet.
Genau, aber sie ist ja trotzdem beim Radfahren super dran geblieben. Ne? Und dann in dem Moment, wo sie vom Rad gestiegen ist, muss es ihr so derbe reingefahren sein, wirklich Krämpfe, dass sie schmerzverzerrt neben ihrem Rad auf dem Boden lag und es ging von einer Sekunde auf die andere gar nichts mehr. Also das war nicht schön mit anzugucken, auf jeden Fall. Mir sehr leid getan, weil man weiß, dass sie eine sehr, sehr gute Läuferin ist, und wenn du das dann an dem Tag einfach nicht einbringen kannst ins Rennen, weil der einfach alles zumacht, ja, dann ist der Tag gelaufen. Also sehr, sehr bitter für Svenja Tös, ja.
Also sehr, sehr spannend finde ich den Punkt, was du, Nils, angesprochen hast bei Laura Zimmermann, dass sie sich an ihren Plan gehalten hat. Das ist ja doch was jeder kennt, der so in so einem Rennen drin ist, einem nicht immer so leicht fällt. Ne? Das geht ja sehr schnell, wenn man überholt wird, wenn man andere Athleten oder Athletinnen sieht, dass man doch mal schnell im roten Bereich landet und da mitgeht. Ja. Das ist sicher was, wo man sich vielleicht eine Scheibe abschneiden kann.
Total, also weil auch gerade auf dem Rad bist du dann ja doch verleitet irgendwie, denn da geht ja vielleicht immer noch mal ein bisschen mehr, aber da muss natürlich die Weitsicht haben, ne? Auf die lange Distanz zu sehen, dass man da nicht zu viel verbrennt, weil dann kannst du ja den Marathon wegschmeißen. Aber dass sie genau gesagt hat, so, ja, kurz irritiert, aber trotzdem, der Plan bleibt dabei und dann komme ich beim Laufen ran. Also, weil da hat sie dann auch gesagt, ich meine, das ist natürlich das, da merkst du das auch, da läufst du dann halt so schnell du kannst und weißt aber auch, schneller geht's halt auch nicht. Also entweder reicht das jetzt oder das reicht nicht. Ne? So, ne? Aber da dann auch trotzdem dran zu bleiben, sehr, sehr stark. Beeindruckend. Also die Profis haben wirklich, wirklich eine, auch für die Zuschauer, sehr, sehr gute Show gebaut. Denn Zuschauer gab es ja.
Die gab es nachher, ja.
Ja. Ja. Wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, die Strecke, vielleicht kannst du da was kurz zu sagen. Also du hast gesagt, die Ironman-Strecke in Hamburg hat jedes Jahr aufgrund von irgendwelchen Gründen immer gewechselt.
Ja, also beim Schwimmen, ein Rundenkurs hat sich jetzt etabliert in Hamburg, nachdem sich bei der Premiere damals viele beim Zwischenschwimmausstieg Zehen gebrochen haben. Jetzt ist es quasi der Kurs, den man von vielen, vielen Jahren Kurzdistanz kennt, der entsprechend länger in die Außenalster rausgeht, mit entsprechend großer Uferentfernung, wie wir da festgestellt haben. Es geht dann durch den Tunnel zurück. Da waren erstmal ein paar Zuschauer und dann auch an der sogenannten kleinen Alster. Das sind dann die letzten, 100, 200 Meter. Nach dem wirklich dunklen Tunnel, da sieht man dann auch einige Menschen und dann wird einem da aus dem Wasser geholfen und dann läuft man in diese lange, lange, lange Wechselzone. Also die langsamste Schwimmzeit aus meinen neuen Langdistanzen jetzt mitgebracht mit 1:03:59, was nach den wenigen Kilometern, die ich trainiert hatte, immer noch passabel ist. Aber ich habe auch die langsamste Wechselzeit. Und die Wechselzone in Hamburg war immer lang und auch in Italien war sie lang. Also da habe ich schon einen kleinen Moment gebraucht, auch weil ich mir Armlinge angezogen habe. Es war ja doch absehbar, dass es kalt war und das war für viele auch eine wichtige Diskussion. Was ziehe ich denn überhaupt auf dem Rad an? Ziehe ich mir irgendwas über oder reicht es mir einfach, wenn ich Armlinge anziehe oder was weiß ich? Also ich bin natürlich mit Socken gefahren und dann mit Armlingen, ansonsten Einteiler. Und das war schon grenzwertig frisch auch für mich, ja. Und ich habe da wirklich Leute, die weniger Gewicht als ich auf die Waage bringen, nicht beneidet, ja. Dass es so schlecht würde, war nach schwankenden Wettervorhersagen die Tage vorher nicht absehbar, weil es war ja wirklich dauernass und wurde dann auch recht frisch vom Wind am Ende. Wurde auch irgendwie gefühlt nicht wärmer. Ich habe am Ende auf der dritten Runde immer festgestellt, wenn man durch eine Pfütze fährt, dann wird das kurzfristig wärmer, weil warmes Wasser hochspritzt. Ja?
Weil ihr den Asphalt so heiß gefahren habt.
Ja, ne?
Lecker.
Und die Strecke wie gesagt, die vierte Radstrecke beim vierten Ironman Hamburg, diesmal über 3 Runden. Ich glaube, es haben alle das Bild vor Augen gehabt, wir fahren lange am Deich lang. Das war die halbe Wahrheit, denn man hat erstmal bis Kilometer 15 gebraucht, um aus der Stadt rauszukommen. Der Wendepunkt war dann bei Kilometer 30. Und diese Kilometer 0 bis 15, die man dann ja auf jeder Runde Hin- und Rückweg hatte, das war wirklich das Hässlichste, was Hamburg zu bieten hat. Das ist ganz furchtbar. Es fehlte jedes Highlight, es fehlte der Hafen, die Kölbrandbrücke, das, was man sonst kennt und mit Hamburg verbindet. Es war wirklich Industriegebiet, was A, nicht nur nicht schön war, sondern B, auch mit schlechtem Belag zu tun hatte, mit gefährlichen Kurven. Also es gab immer wieder so 90-Grad-Knicke. Und wenn man jetzt sagt, man musste auf jeder Runde vielleicht 5-mal relativ komplett abbremsen, weil diese Kurven einfach nicht mit Speed fahrbar waren, dann ist das pro Runde, sind das 10-mal, dann sind das 30 Antritte von null, die auf den 180 Kilometern liegen. Also auch irgendwie eine Dimension, auch wenn die Strecke sonst flach war, sie war nicht unbedingt schnell, vor allen Dingen in diesem stadtnahen Teil. Ja, auch am Wendepunkt natürlich ein 180 Grad Knick. Also das war schon eine ungemütliche Strecke aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja, also ich mag ja das so mit Deich und Schafen und so, das war dann eher das Highlight. Aber da war natürlich niemand draußen an Zuschauern irgendwie. Am Wendepunkt mögen 10 Leute gestanden haben irgendwie. Das war echt nicht schön. Es war kalt. Man hat auch immer gedacht, okay, jetzt trocknet es so langsam. Und dann kam nächste Regenschauer. Und dann auch, da war ich dann ganz froh, dass ich so früh gestartet bin. Auf der letzten Runde auch merkliche Böen, vor allen Dingen dann wieder in der Stadt zwischen den Häusern her. Ich hätte auch aus guten Gründen disqualifiziert werden können, nicht wegen Windschattenfahrens, da kannst du mir zu erzählen. Ich habe es nicht so schlimm empfunden auf der Strecke, aber ich bin tatsächlich einmal an einem Knick voll in die Gegenspur reingefahren. Ja, und ein Kampfrichter war auf dem Motorrad hinter mir, danke für das Fingerspitzengefühl, dass der gesehen hat, okay, der hat sich jetzt einfach mal gerade blöd verfahren oder verbrennt, der hat das nicht extra gemacht, um irgendwie Meter zu schneiden, war ja auch nicht Meter schneiden, sondern es war einfach nur, ich bin in der Gegenspur gelandet, die mit Hüchen abgesteckt war. Also laut Reglement hätte man mich da auch rausnehmen können, weil das war natürlich gefährlich, da kam mir zum Glück in dem Moment keiner entgegen, aber ich bin tatsächlich auch 3-mal richtig gerutscht, ja, die Disc Brakes haben gegriffen, aber der Reifen dann halt nicht mehr, also das war kein schönes Radfahren, aber es war schnell.
Ich wollte gerade sagen, also dafür, für diese Bedingungen und dafür, was du gerade alles aufgezählt hast, hast du aber mit, ich glaube, 37 km/h im Schnitt ordentlich abgeliefert.
Ja, also wie schon erwähnt, in 9 Langdistanzen mein langsamstes Schwimmen, meine langsamste T1, aber ich habe das dann aufgeholt. Ich bin dann nach dem Schwimmen auf Platz 13 gewesen und bis auf Platz 2 vorgefahren, was ich überhaupt nicht gewusst habe. Das war richtig flott. Unsere Kollegin Anna stand dann auf einmal im zweiten Wechselzelt vor mir und sagte, über den ersten brauchst du dir keine Gedanken machen, der ist weit weg. Und da habe ich gedacht, ja, ist mir auch egal, aber wie viel liegen dann dazwischen? Da habe ich gefragt, wie viel bin ich denn gerade? Ja, Zweiter. Ne? Also war mir völlig, habe ich nicht mit gerechnet, weil ich schon ja auch einige Leute habe ziehen lassen müssen, trotz des Tempos, aber die waren offensichtlich alle jünger.
Tja, das kann passieren.
Ja, also das Radfahren, da war ich echt richtig happy mit. Es war nicht mein Wetter. Ich musste mich echt zwingen, genug zu trinken, um die Energie reinzukriegen. Also ich habe keinen Durst gehabt. Das ging dann auch teilweise so mit einem gewissen Würgegefühl einher, dass ich wirklich mich zwingen musste, den Zucker reinzukriegen, weil ich einfach kein Durstgefühl hatte, nicht geschwitzt irgendwie. Ich habe dann doch meine Energie ich habe mir eine einzige Flasche Wasser anreichen lassen, der Rest kam komplett aus den eigenen Tanks. Aber es war flott und da war ich echt happy mit. Ja, also schnellste Radzeit, die ich in meinen neuen Langdistanzen gefahren bin und da war ich echt glücklich mit. Hab aber auf der dritten Runde gemerkt, oh, jetzt werden die Oberschenkel hart irgendwie, die Kälte gefällt mir nicht und hab da schon gedacht, das Laufen könnte schwer werden.
Ja, da warst du auch nicht alleine mit auf jeden Fall. Nee. Aber vielleicht noch eine Sache zur Radstrecke. Du hast es gesagt, aufgrund der ja relativ geringen Teilnehmerzahl, einfach die war ja vorher festgelegt, 1100 rund Athleten am Start, war das durchaus fair. Das ist ja immer die Befürchtung, die man bei diesen Strecken hat, ne? Rein, raus, da gibt's dann, dass das alles zu voll wird. Und das haben wir ja auch schon öfter gesehen und alles. meiner Meinung nach, das, was ich gesehen habe, so vom Motorrad und so, war das in diesem Jahr keine so große Problematik. Ich habe da wirklich überwiegend fair die Leute fahren sehen. Ja. An eine richtig große Gruppe kann ich mich erinnern, da hat aber auch der Kampfrichter vor uns, habe ich schon erzählt, hat wirklich wie der Sheriff auf die gezeigt und hat gesagt, Leute, ich muss jetzt noch in die andere Richtung fahren, aber wenn ich euch dran kriege, dann seid ihr dran. Ich weiß nicht, ob es da Strafen gehagelt hat, aber das war ja das Bild, was wir nicht sehen wollen, wo man einfach auch nicht drinstecken will in so einer Gruppe. Da muss man, ist ja auch, müssen wir nicht thematisieren, denn überwiegend, meiner Meinung nach, war das gut. Wie diese Strecke mit 3000 Athleten funktionieren soll, weiß ich nicht, weil man kommt sich die ganze Zeit entgegen und dann hast du ja zwangsläufig die ganze Zeit Überholmanöver und dazwischen noch Motorräder. Ein absolutes Kuddelmuddel, meiner Meinung nach.
Ja, aber gut,
Also, das werden wir dann sehen.
Wir haben natürlich große Abstände beim Start gehabt, um das Ganze zu entzerren. Ja,
also das hat auch funktioniert.
Der Rolling Start war deutlich weiter noch in die Länge gezogen bei einer geringeren Teilnehmerzahl. So war es wirklich ein faires Rennen. Also mir ist auch nichts aufgefallen, wo ich gesagt hätte, das war jetzt unfair. Natürlich, ich mutmaße mal, dass Schmuddelwetter jetzt auch nicht unbedingt zur Pulkbildung beiträgt. Ja, also man hat das schon immer, wenn man mal irgendwie einen Überholvorgang eingeleitet hat oder so, man hat schon gemerkt, oh, jetzt habe ich auf einmal Sand im Mund, weil der vor mir doch was hochgespritzt hat irgendwie. Und ich habe auch in den Penalty-Tents weniger Leute gesehen als in den Mechanical-Tents. Ja, also die eine oder andere Radpanne gab es vielleicht doch mehr durch schlechten Belag und Regen. Ja, also das ganz sicher. Aber ich habe es auch als sehr, sehr fair empfunden. Ja, also ich weiß natürlich nicht, wie es hinter mir aussah, aber ja.
Hast du dich vom Equipment her auf so ein Wetter eingestellt?
Ja, ich habe Nils gefragt, wie viel Druck ich auf den Reifen packen sollte und habe dann noch ein bisschen abgelassen.
Ah. Ja, Gott sei Dank. Ich wollte da nicht so in die Tiefe gehen noch morgens. Man soll ja Athleten dann nicht verunsichern, aber da musste ich ein kurzes Veto einlegen.
Ja, ich bin auch hochdrucksozialisiert, aber da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Ich weiß, wir hatten einen schönen Artikel dazu.
Lesen bildet, vor allen Dingen, wenn man die Triathlon liest, da erfährt man sehr viel, wie man sein Equipment race ready machen soll und das kann man alles nachlesen. Ja. Da steht es, manche Fehler muss man nicht machen. Man muss nicht jeden Fehler selber machen, Frank.
Nee.
Das haben andere schon vorgelegt.
Ja. Ansonsten habe ich nicht. Ich wusste, es wird kühl. Ich hatte auch eine Weste im ersten Wechselbeutel, habe mich dann letztendlich in einer spontanen Entscheidung doch für die Armlinge entschieden und das war auch richtig so. Also eine Weste hätte doch geflackert. Ich habe jetzt nicht sonderlich geschlottert und es war auch nicht so die Oberkörpertemperatur, die zu gering war, sondern es waren am Ende tatsächlich die Beine, die Muskeln, die bei mir in meinem Fall, gerade wo ich jetzt Tokio akklimatisiert war, ich hätte gern viel, viel mehr Grad auf dem Thermometer gehabt. Ja, und hat sich dann ja auch gezeigt, warum.
Ja, beim Laufen, das war dein erster Marathon mit Carbon-Schuhen, richtig?
Es war mein erster Marathon mit Carbon-Schuhen. Ich habe ja in meinem Filmchen vorhab, wo ich meine Tüten gepackt habe, noch erzählt. Es heißt ja Special Needs Bag und nicht Verpflegungsbag fürs Laufen. Ich habe tatsächlich Schuhe geparkt als Notanker. Ich habe harte Carbon-Schuhe angehabt und habe mir sehr, sehr weiche in die Tüte gepackt, um alle 10 Kilometer hätte Boxenstopp einlegen können, um Schuhe wechseln zu können.
Jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt vorhin, dass ich immer alles weiß, aber darf man das überhaupt? Schuhe wechseln? Ich glaube nicht, oder? Also du darfst zumindest dein Fahrrad nicht wechseln. Ich weiß nicht, ob man Schuhe wechseln darf.
Ich weiß, dass es Profis auch schon so gemacht haben. Ich habe auch mit den Profis wir haben vorher gefasselt, wie machen wir das und so. Es standen tatsächlich auch Kampfrichter, also nicht nur irgendwelche Ordner oder Security oder sonst was bei diesen Beuteln, sondern auch Kampfrichter. Ich bin nachher hinter dem Rennen da hingegangen und habe gesagt, ich möchte meinen Beutel abholen, da sind noch ein paar Leckerlis drin, die möchte ich ungern in die Tonne werfen hier, ne? Dass da nochmal teure Schuhe sind, das musst du ja nicht erfahren. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich eine Grauzone. Ne? Es heißt Special Needs Bag und die Schuhe waren in dem Fall mein Special Needs. Man müsste jetzt mal ins Reglement reingucken, in die Sportordnung, ob das erlaubt ist.
Das müssen wir auf jeden Fall mal machen, ja.
Ja, also die Schuhe zu parken ist kein Vergehen, wenn ich sie angezogen hätte. Ich hätte wahrscheinlich einen Kampfrichter gefragt, ich habe hier Schuhe, darf ich die anziehen? Wenn er gesagt hätte, ja, okay. Wenn er gesagt hätte, nein, also heute brennen mir die Fußsohlen. Im Rennen habe ich gesagt, okay, das kannst du vertreten, da schaffst du jetzt noch eine Runde mit. Ne? Aber ja, das war letztendlich nicht das Problem. Ich habe schon in meinem kurzen Rennbericht auf Facebook erwähnt, ich habe lange gebraucht, in den Marathon reinzukommen. Also es war eine knappe Kiste bei uns. Wie gesagt, ich war Zweiter nach dem Radfahren, wusste in dem Moment aber überhaupt nicht, wo die anderen liegen. Am Ende der Wechselzone war ich Sechster, weil die Plätze 2 bis 5 oder 6 alle innerhalb von einer Minute in die zweite Wechselzone reinkamen. Und ich habe schon, als ich durch die Wechselzone gelaufen bin, gemerkt, ja, das fühlt sich jetzt nicht so ganz frisch an. Und habe dann aber auch meinen alten Kumpel Heiko, den ich schon aus der Schule kenne und aus meinem Schwimmverein VfL Osnabrück damals, den habe ich weglaufen sehen. Ich wusste, dass ein Däne weit weg ist. Da habe ich gedacht, okay, die beiden Slots sind schon mal ganz klar weg, weil Heiko ist mit einem 4:15er Lauftempo losgefetzt. Und ich bin immer noch so, also mein Plan war, ich möchte mich irgendwo zwischen 4:50 und 5 Minuten einreihen pro Kilometer auf den ersten Kilometer. Das habe ich auch geschafft, aber das tat weh. Ich habe echt Krämpfe in den Oberschenkeln gehabt und ich habe vor allen Dingen immer so eine Neigung zu Seitenstichen gehabt und ich habe gewusst, 5 Sekunden schneller pro Kilometer und die Seitenstiche brechen durch und dann wird's hart, ja, da musste lange gehen und so und ich bin immer so, es war echt eine richtige Gratwanderung und die hat die ganze erste Runde angehalten. Danach lief es dann, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt Tempo zulegen will, da ist irgendwie ein Gummiband hinten dran, da kam schon immer irgendwie so ein Signal, Frank, nee, ne? Also das hätte ich nicht lange halten können und von daher, ich wusste, dass ich beim Laufen auf jeden Fall am Anfang, und es stehen ja auch die Altersklassen auf den Startnummern drauf und das Thema Slot hin und her, das haben wir lange diskutiert, das spielte für mich überhaupt keine Rolle mehr. Was ich in dem Moment wollte, war, ich möchte gerne durchlaufen und das habe ich geschafft. Ich habe vielleicht 3-4 kleine Gehpausen an den Verpflegungsstationen gemacht, einfach um die Verpflegung aufnehmen zu können nachher. Aber ich bin das Ding durchgelaufen, da bin ich stolz drauf.
Ja. Das kannst du auch sein.
Ja, das für war für mich vorher so die Frage, nach allem, was war, nach dieser riesen heftigen Belastung von Tokio. Ich meine, Peter hat es am besten mitbekommen, wo ich am Tag nach irgendeinem Rennen, was war's? Wir wollten die Swim bebildern und ich stand völlig auf dem Schlauch. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was war abgesprochen und so weiter. Da war ich wirklich mental, emotional komplett auf und das hat sich auch nach Tokio lange hingezogen. Mhm. Und 2 Wochen vorher stand ich echt davor und wollte den Ironman in Hamburg für mich absagen. Da kam ja dieser Dämpfer noch. Also das Ziel war ja immer, ich möchte mich irgendwie für Hawaii qualifizieren und ich wusste so, Platz 6, irgendwie 9 Stunden 40, irgendwie sowas könnte reichen. Das Glück gehört natürlich immer dazu und in dem Moment, wo dann entschieden war, es gibt nur noch 2 Slots, war ich voll im Keller und wusste, das ist nicht mehr erreichbar. Ja, am Ende, um es kurz zusammenzufassen, ich bin dann am Ende wieder auf Platz 13 gelandet, wo ich nach dem Schwimmen schon mal war. Das ist für mich ein super Ergebnis, weil ich jetzt nicht damit hadern muss. Ich bin jetzt Sechster und unter alten Bedingungen hätte es doch für Kona gereicht, sondern klare Sache, also mir, ich weiß gar nicht, wie viel mir auf Platz 2 fehlten dann am Ende. Also der Erste, der Däne, war weit weg. Mein Kumpel Heiko ist am Ende Dritter geworden, der war irgendwo bei knapp über 9 Stunden 30. Ich war bei 9 Stunden 48. Also ich war vom klaren Kona-Quali-Platz weit weg, aber ich war auch von einem, der in anderen Jahren da fällig gewesen wäre, so weit weg, dass ich sagen kann, ich brauche jetzt nicht irgendwie damit hadern. Ich habe mein Ding durchgezogen und ja.
Spektakulär war es, das muss man auch nochmal sagen, vor allen Dingen ganz vorne, denn über die Profifrauen haben wir gesprochen, aber das waren ja nicht die ersten, die durchs Ziel gelaufen sind, sondern das war wirklich Platz 1, 2, 3, alle aus Deutschland, 3 Age-Grouper, die, wo alle im Ziel sich angeguckt haben und gesagt haben, wie haben die das gemacht? Also vor allen Dingen beim ersten Platz gewonnen hat Lars Wichert in einer Zeit von 8 Stunden 12, 42.
Unglaublich.
Unglaublich.
Erster Triathlon, erster Marathon, erster Ironman. Aber nicht erste große Sportveranstaltung, denn der Mann war bei den Olympischen Spielen als Ruderer, aber hat jetzt umgesattelt und hat gesagt, also nicht jetzt erst, aber hat gesagt, ja, Triathlon ist mein Ding, das will ich ausprobieren und hat ein Feuerwerk abgebrannt, was für unglaubliches Staunen gesorgt hat. Aber die Fachleute waren schnell dabei und haben gesagt, so, ja, das sind die Ruderer, die haben es einfach drauf. Das sind die wahren Ausdauermonster. Und es war tatsächlich so, er ist ins Ziel gekommen und du hast gedacht, der kommt vom Brötchen holen. Also da war nicht irgendwie mit Zusammenbruch und ich hatte Dings, sondern das war wirklich, ja, das hat Spaß gemacht.
Das kennt man vom Rudern ja eigentlich anders. Also die das ist ja wirklich eine Fähigkeit, die die haben. Die können sich ja richtig abschießen.
Ja.
Also wenn die ins Ziel kommen, da machst du ja manchmal schon Sorgen um die Jungs und Mädels. Ja. Aber ja, scheinbar scheint Rudern die optimale Vorbereitung zu sein. Er ist ja nicht der erste ehemalige Ruderer, der im Triathlon abliefert.
Ja, ganz genau. Also das war schwer beeindruckend. Zweiter ist geworden Jan Stelzner in der Zeit von 8:30:30. Der ist tatsächlich auch ins Ziel gekommen und hat zu Lars Wichert gesagt, so, Alter, wie schnell bist du denn? Also es war wirklich völlig unfassbar, als er da hochgeguckt hat und gesehen hat, was für eine Zeit da dran steht. Und Dritter ist Alexander Siegmund geworden, bekannt als Sockensigi, der in Silence-Chef.
Genau.
Hat
und am nächsten Wochenende Kommentator in Rot.
Ja, ganz genau. Und er, wie gesagt, Dritter geworden, aber weil er jünger ist als seine Konkurrenten, hat er auch seine Altersklasse gewonnen. Also die hat er dann, das hat gereicht in 8:37:17 und damit alle vor Laura Zimmermann ins Ziel gekommen und hatten da quasi ihren Moment vorneweg. Ja, schwer beeindruckender Sport von denen. Also da hat man wirklich auch auf der Strecke gesehen, so auch Alex ging es ganz und gar nicht gut unterwegs. Also auch Zähne zusammenbeißen gesehen, das war schon
beeindruckend. Ich habe die alle gesehen, ja. Auch Alex hat mich ja irgendwann dann überrundet und den kenne ich ja auch schon länger. Und ich wusste, dass es dem nicht gut geht. Das war immer die Durchsage von Till Schenk an mich, vom Moderator. Frank, du siehst viel besser aus als Socken, Sigi. Ne? Und ich wusste, dem geht's nicht gut. Und er hat das auch entsprechend angedeutet, als er mich überholt hat. Aber das war trotzdem noch so ein gewaltiger Tempounterschied. Also das ist dann nochmal wirklich eine andere Dimension.
Ja, ich habe gestern Abend nochmal kurz mit ihm gechattet. Da hat er auch geschrieben, er hat keinen so einen guten Tag gehabt. Also ganz und gar nicht. Da habe ich gedacht, ja gut, wenn die nicht so guten Tage für Hawaii reichen, dann nehme ich da gerne ein paar von.
Kann er mir überstecken.
Ja. Insgesamt finde ich für mich, um das vielleicht abzuschneiden, fand ich wirklich auch gerade auch hinten raus dann in den Regionen, in denen ich mich dann so bewegen würde, so ne, mit zweistelligen Stundenzahlen dann ganz hoch, da war ich wieder total ergriffen davon, was für Emotionen da in diesen Zielkanal schwappen, der ja kurioserweise dann auf den letzten 50 Metern aus Büschen bestand und alle Fans, die sich sonst verteilt hätten, haben halt davor gestanden und haben halt ihre Leute angefeuert. Das ist halt so, das ist einfach nicht zu vermeiden bei so einem Stadt, bei so einer Stadtgeschichte, aber ich meine, gut, für die Athleten muss das auch so sein. Ja. Und ja, großer Sport, große Show. Ich war sehr angefasst und freue mich auf die nächste Ausgabe.
Ja, Peter, du musst los, glaube ich.
Ja.
Ja, dann verabschieden wir Peter hier schon mal. Ich kann noch ein bisschen was zum Marathon erzählen gleich. Peter, vielen Dank für deine Eindrücke aus Chamorin.
Ja, sehr gerne.
Ne? Und es war beeindruckend, das mal so zu hören, was wir nur so aus in Ausschnitten mitbekommen haben. Ja, wir plaudern noch ein bisschen.
Können wir machen.
Die Hamburg-Geschichte zu Ende.
Gibt noch gut zu erzählen.
Ne? Also für mich war das auch beeindruckend. Mal ein ganz anderer Eindruck, weil es eben so viele Runden waren. Es waren ja 4 Runden auf der Marathonstrecke. Das Rennen wirklich mal auch so hautnah miterleben zu können. Es ist anders. Als Journalist bist du ja häufiger dichter und länger dran. So hast du ja immer nur Momente gesehen und hast dann gesehen, oh, das Rennen hat sich so und so verändert. Und das war irgendwie großartig, ne?
Ja, also der Ironman Hamburg ist für uns als Journalisten und Fotografen ist es total dankbar, das zu verfolgen, ne? Weil du halt ja wirklich immer, du musst dich teilweise ja nur einfach, wenn du in der Mitte der Laufspur läufst, ne, dann kommen dir von der einen Seite die Führenden entgegen, von der anderen Seite wieder. Ja, ja. Du kannst dich entscheiden, gehe ich mit denen mit, dann überholen sie mich irgendwann wieder, gehe ich ihnen entgegen, dann, ne, also es ist sehr, sehr einfach, die sehr häufig wiederzusehen. Also du musst da nicht so strategische Entscheidungen treffen und sagen, jetzt, da muss ich sie einmal abpassen, da muss ich mich aber beeilen, damit ich an den nächsten Punkt komme.
Ja.
Von daher war es ein relativ, meine Beine gehen einigermaßen. Da bin ich schon mehr gerannt, sag ich mal so. Das ist eigentlich okay.
Ja, ja. Also die Stimmung in Hamburg an der Marathonstrecke ist nach wie vor richtig, richtig gut. Das war damals schon so beeindruckend bei der Premiere. Jetzt hatte ich fast den Eindruck, mein Name ist noch häufiger gerufen worden. Natürlich stehen die Namen auch immer auf den Startnummern drauf, aber man kennt natürlich auch viele Gesichter und spätestens wenn dann nach dem Namen nochmal irgendwie so ein Stichwort wie Gummibärchen folgt oder so, dann weißt du, okay, die haben dich jetzt wirklich auch als Person erkannt. Ne? Das war wirklich eine tolle Stimmung und auch so ein paar besondere Momente. Ich erinnere mich, da stand eine Familie am Streckenrand, eine Mutter mit 2 Kindern und da stand irgendwie, ich sag mal jetzt, Hopp Frank, Hopp Peter, Hopp Nils, also 3 Namen, einer davon war meiner und der galt natürlich nicht mir und dann habe ich gerufen, oh, das finde ich ja toll, ich heiße auch Frank und dann kriege ich am nächsten Tag eine Nachricht, ja, unser Sohn, 10 Jahre, ist begeisterter Power- und Pacer und eigentlich wollte er ja den Papa anfeuern und dann kamst du und der hatte einen echten Fan-Moment und er wird heute in der Schule wahrscheinlich ganz viel von diesem Frank erzählen und vielleicht auch ein bisschen von seinem Papa.
Ne? Sehr, sehr gut.
Also das war echt eine richtig tolle Stimmung und das weiß jeder, das trägt einen dann natürlich. Ne?
Ja, absolut.
Und das war echt großartig. Und dann ist auch irgendwann so der eigene Rennverlauf egal. Man möchte einfach dann nicht aufgeben und das Ganze durchziehen. Und ja, jeder kennt das. Es wird dann eigentlich von Runde zu Runde schwerer. In meinem Fall wurde es tatsächlich dann in Runde 2 und 3 ein bisschen einfacher. Und ich hatte so ein bisschen noch gehofft, dass ich in Runde 4 vielleicht noch mal so ein bisschen Luft kriege. Das ist dann natürlich nicht mehr so. Das weiß man auch inzwischen nach so vielen Jahren. Aber es war trotzdem irgendwie ein tolles Gefühl, mental da dran zu bleiben, was für mich ja, wie gesagt, nicht alles selbstverständlich war. Es hätte genauso sein können, dass ich irgendwann heulend am Straßenrand sitze und dann nach Hause wandere, weil einfach der mentale Faden gerissen ist. Der hat gehalten. Und da bin ich auch stolz drauf.
Ja, ja. Das ist, geht vielen so. Das ist, was ich meinte vorhin, ne? Auch wenn es dann irgendwie nicht mehr um Zeiten geht und es einfach vollkommen egal ist, ob du jetzt 12 Stunden 13 oder 12 Stunden 30 oder 45 oder 13 Stunden 10, alles vollkommen egal. Dieser Moment, dann in den Zielkanal einlaufen zu können und dann wirklich da begrüßt zu werden und zu wissen, ich habe es geschafft und die letzten Schritte, das ist dann... Das habe ich auch schon so oft gesagt, das ist mein Lieblingsmoment an so einem Tag, ne? Weil wirklich, da stehst du mit der Kamera im Ziel und dann kommt einer rein und der grinst und dann auf einmal, und es packt einfach jeden. Also jeden jetzt nicht. Es gibt auch welche, die sind so ferngesteuert, die laufen einfach weiter gerade durch, die würden immer nur noch, wenn die nicht aufgehalten würden, immer noch weiterlaufen. Aber die allermeisten sind total angefasst davon, von diesem, dass alles abfällt, dass man das geschafft hat.
Wobei, das hat sich so aufgeschaukelt, so diese emotionalen Momente, weil man einfach so viele Leute da kannte irgendwo. Und meine Familie war natürlich auch da. Das war schon toll. Und irgendwann, ich meine, wir sind ja neutral, aber ich habe im letzten Jahr mit Laura Zimmermann die Chance gehabt, fast 2 Wochen auf Fuerteventura zu trainieren, weil ich auf Fuerteventura war, als sie mit ihrem Coach und ein paar anderen Athleten von Utz Brenner da vor Ort war. Utz war da Leiter in dem einen Camp und da sind wir auch viel zusammen Rad gefahren und so. Ich kannte sie also jetzt persönlich ein bisschen besser als alle anderen da im Feld und da war ich dann ganz froh, dass das im Ironman Livestream genauso war wie bei Eurosport, dass so das Original-Tonsignal nicht wirklich überkam. Ich habe ihr dann noch ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben und da habe ich nur gedacht, ach scheiße, das war jetzt vor laufender Kamera. Und da haben mir auch viele dann irgendwie einen Screenshot geschickt nachher und was hast du Laura gesagt in dem Moment? Und ich habe mir dann den Livestream angeguckt nochmal, den Ausschnitt, habe die Stelle gefunden und ich war sehr froh, dass man nicht hören konnte, was ich ihr gesagt habe. Ist ein Moment, der bleibt uns
bei. Wollte gerade sagen, kannst du den ja hier mal eben schnell wiederholen, nein, das hätte mich jetzt auch interessiert.
Also das war toll zu sehen. Ich meine, Laura hat uns ja auch so ein bisschen mitgenommen. Viele erinnern sich an diese Geschichte mit dem Sponsor, der da geplatzt ist und sich nicht an Ansagen gehalten hat. Und Laura hat da uns einen sehr großen Einblick gegeben, auch in den Gerichtsprozess, der da hinterher gelaufen ist und so. Die hat wirklich eine ganze Menge mitgemacht. Die ist in ihren Beruf zurückgegangen, weil sie gesagt hat, als Triathlon-Profi kann ich nicht weiter arbeiten. Das funktioniert einfach unter Corona-Bedingungen nicht für mich. Und dann zu sehen, dass sie hier auf dem Punkt nochmal so abliefert, das war schon beeindruckend zu sehen, wenn man ein bisschen mitbekommen hat, was sie durchgemacht hat.
Ja, vor allen Dingen auch mit Ansage, ne? Also das ist ja auch mal schnell, ich weiß jeder, ich bin wirklich großer Fan von Ansagen auch und zu sagen, so ich bin hier, um zu gewinnen. Ne, das so wirklich und dann das auch eben zu schaffen, das zu visualisieren, finde ich auch immer sowieso eine gute Idee, aber das hat sie auch nochmal gesagt, das hab ich auch, dass sie sich einfach gesehen hat, wie sie das Ding gewinnt.
Ja.
Ja, und das ist... Ja, es ist ihr bravourös gelungen.
Das ist ihr bravourös gelungen. Ich habe dann auch noch, als ich am Ziel das letzte Mal vorbeigelaufen bin, man wiegt dann ja so gut 100 Meter vor dem Zieleinlauf, zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal ab, ne, und macht dann noch eine Runde. Da habe ich dann auch noch so ein bisschen mitbekommen, da war Stimmung im Ziel. Also vielleicht hast du es anders erlebt, aber für mich hört es sich von Weitem wie Stimmung an.
Ja, ja.
Und ich hatte noch eine Runde und die Vorfreude auf den Zieleinlauf war dann natürlich groß und irgendwann realisierst du auch, an diesem Punkt komme ich jetzt nicht nochmal vorbei, hier bin ich oft genug vorbeigelaufen. Es zählt sich dann wirklich runter und irgendwann ist man dann am entferntesten Punkt vom Ziel und dann weißt du, jetzt ist es nur noch quasi die Zielgerade, die hat zwar mit ein paar Kurven zu tun, das ist so ein bisschen fies an dieser Hamburger Strecke, dass du relativ schnurstracks bis zum Wendepunkt rausläufst, aber der Rückweg noch den einen oder anderen Abstecher parat hält, der das Ganze einfach nochmal so ein bisschen in die Länge zieht. Aber irgendwann weißt du dann, okay, jetzt geht's wirklich so langsam zu Ende und auf der vorletzten Runde steht da das Schild 38 Kilometer und dann denkst du, boah, das ist noch so weit weg, und auf der letzten Runde weißt du dann, okay, es sind jetzt nur noch 4, dann sind es immer nur noch 3. Ich habe so viele Langdistanzen mitgemacht, kein Marathon hat wirklich 42,2 Kilometer, hier hat er glaube ich 41,5 gehabt, also das nochmal kurz zur Einordnung. Die Schwimmstrecke hatte bei mir 3750 Meter oder sowas, aber wir mussten durch Tunnel, wo das GPS-Signal nicht da ist. Die Radstrecke hatte bei mir auf dem Tacho 177,7 Kilometer, aber wir hatten auch 6 Tunneldurchfahrten, wo einfach mein Tempo dann bei Null lag auf dem Tacho, ich weiß nicht, ob sich das dann wieder rausrechnet oder so, keine Ahnung. Und der Marathon hatte irgendwie 41 Hochkilometer, also der war jetzt auch nicht viel zu kurz, wie wir es auch schon erlebt haben, sondern wahnwürdiger Marathon. Da muss ja immer bedenken, die Wechselzone in Hamburg ist auch verdammt lang. Einmal ganz am Ballindamm lang, der irgendwie 500 Meter hat.
Aber den hast du schon drin dann.
Ja,
die machst genau. Du, die, da denkst du gar nicht drüber nach.
Und dann, und das muss ich ihm wirklich hoch anrechnen, läufst du auf diesen Zielkanal zu und siehst Till Schenk und denkst, gleich wird mir der Typ, den ich schon lange kenne, die magischen Worte entgegenrufen, you are an Ironman. Und was sagt Till Schenk? Frank, nun mal, fang mal an zu laufen, damit man sieht, ob du dich vorwärts oder rückwärts bewegst. Ne?
Tja.
Ne? Aber er sagte dann, das rechne ich ihm wirklich hoch an, Daniel, den überlasse ich dir, denn ein paar Meter später stand Daniel Unger und
ja. Da habe ich auch vorher daneben gestanden, das hat Daniel auch ausdrücklich betont, dass er das machen möchte.
Ja, also das war wirklich ein großartiges Erlebnis. Also da muss ich sagen, nach 14 Jahren, jetzt kann ich es ja gestehen, hat mich Daniel Unger zum zweiten Mal auf dem, jetzt fange ich fast wieder an, auf dem,
ja, so ist das,
auf dem Rathausmarkt zum Heulen gebracht. Also ich weiß noch, 2007, als er Weltmeister wurde, ich habe ja mit Daniel viel erlebt. Ich war ja damals als Fotograf, das hat er hinterher, da war ich im Ziel längst, da habe ich das noch gehört, dass er das alles nochmal erzählt hat. Ich war mit der Nationalmannschaft ja unterwegs zu den Weltcuprennen und ich habe mit Daniel Fotoshootings auf der chinesischen Mauer gemacht und ich war bei seinem Heiratsantrag dabei und wir haben viel zusammen erlebt. Wir waren, du hast es mitbekommen, beim Tri-Battle Royale. Daniel war auch einer, der weiß, was die Disco Camelot in Tijomaros in Ungarn ist und was da abgeht und so. Manche Dinge verbinden einen einfach auf immer und Daniel und ich, wir haben immer so den Kontakt gehalten und Daniel ist wirklich ein Athlet, der die Szene wahnsinnig bereichert hat. Und dann, ich wusste das ja bis wenige Tage vorher gar nicht, dass Daniel hier Moderator sein wird, dann das von ihm zu hören, das war großartig.
Ja, das glaube ich.
Und dann waren auch alle Dämme gebrochen im Ziel, also.
Ja. Ja. Ich meine, das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass du stehst da im Ziel und es ist diese berühmt, ich kann das nicht anders sagen, das ist, wenn die Leute reinkommen und nachher kommen, geht's ja wirklich schnell, ne? Dann kommen sie ja wirklich schnell hintereinander. Mhm. Das ist wie so eine Welle Glück, die über einen rüberschwappt.
Ja.
Und mit jedem, der da anfängt zu heulen, steigen einem auch die Tränen in die Augen.
Ja. Ja.
Da saß einer im Ziel, der hat versucht mit seinem FaceTime, seine Frau war da, hat ihm das Telefon hingereicht, der wollte mit seinen Kindern FaceTime, der hat kein Wort rausgekriegt, ne?
Und
da steigt dir sofort die Tränen. Anna hat auch gesagt, ich kann da gar nicht hingehen, ich heule die ganze Zeit. Aber es ist tatsächlich so.
Ja.
Es steckt einfach an. Es ist einfach schön, das zu sehen, wie emotional das einen packen kann.
Ja.
Das also, macht, ich hätte sofort direkt unterschreiben können. So, also, ich will das, wenn man Ausdauersport macht, dann ist das einfach, da will man auch hin.
Ja.
Also mir geht es zumindest so.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man das resümiert und auch unterwegs immer wieder sich vor Augen führt, es ist der geilste Sport der Welt. Ne? Und ich glaube ja nach wie vor, so eine Langdistanz, die ist auch mit viel Hingabe und viel Zeit, die man investiert, aber wenn man gesund ist und noch nicht jenseits der 60 oder so, wo man sicher einige Dinge abklären muss, das ist schaffbar und es ist ein lohnenswertes Ziel.
Ja. Ja? Also tatsächlich weiß man es ja erst, wenn man es gemacht hat, was das bedeutet, aber ich bin davon überzeugt, dass das einen auch als Mensch einfach verändert, wenn man das geschafft hat, weil man weiß, ich krieg das hin.
Ja.
Ne, man hat was geschafft und das kann man auf ganz, ganz viele Situationen übertragen. Ne? Dass man auch danach die ganzen Fragen, die man sich eben vorher gestellt hat, wie ist das mit dem Schwimmen, kriege ich das hin, weil wie ist das mit dem Marathon, wenn wir gehört haben, für viele ist das halt der erste Marathon wirklich in der Langdistanz dann. Und wie ist das nach dem Radfahren und so weiter.
Ja.
Aber wenn man das einmal, dieses Paket zusammengekriegt hat, dann gibt einem das was einen nicht mehr loslässt. Und
Absolut, ja. Absolut.
Das muss man dann vielleicht nicht gleich die nächste Woche wieder machen.
Nee.
Aber ich glaube, auch da lässt einen das nicht ganz so los, dass man sagt, irgendwann will ich das schon nochmal
machen. Ja, ne? Und ich meine, der Tag war wirklich furchtbar fies und es war kein Triathlon-Wetter. Aber man muss ja das Ganze auch immer wieder einordnen, aus welcher Zeit kommen wir und wie lange war das überhaupt nicht vorstellbar, dass wir sowas machen können. Ja, und das auch was wir hier durchgemacht haben. Ich meine, wir haben Triathlon-Medien durch eine völlig unsichere Zeit geleitet, ohne dass wir irgendwie Anspruch auf staatliche Hilfe hatten, aber auch ohne dass wir irgendwie in Kurzarbeit schicken mussten oder sonst sowas. Ne, es waren einfach verdammt anstrengende 1,5 Jahre jetzt mit allem drum und dran und dann eben noch dieser Krönung Tokio, was ja auch irgendwie ein großartiges positives Erlebnis war, aber eben auch so viel Energie gezogen hat und dieses Gefühl dann das geschafft zu haben, das war einfach großartig. Ne?
Ja. Also und ich glaube, da geht es dann tatsächlich auch allen Athleten so, auch ja. Die Podiumsfrauen haben das alle gesagt, also ja, Laura Zimmermann vorneweg natürlich, aber auch Rini Kiley, die gesagt hat, sie hatte mehrere richtig schlechte Rennen dieses Jahr und war jetzt einfach so froh, dass sie das zusammengekriegt hat und der Kona-Slot ist so das i-Tüpfelchen und da freut sie sich natürlich auch drüber, aber darum wäre es ihr gar nicht gegangen und das gleiche hat Lauren Branken gesagt, die gesagt hat, sie ist überhaupt gar nicht so traurig, dass sie den Kona-Slot nicht gekriegt hat, weil auch sie hatte auch Rennen, wo es nicht so ganz geklappt hat, wie sie das wollte. Und sie wollte einfach zeigen, dass sie einfach einen Tag hinlegen kann, wo sie zeigen kann, was sie kann. Und das ist ihr gelungen und das war ihr Ziel. Und das ist ihr viel, viel wichtiger, dass ihr das gelungen ist, ob sie jetzt den Kona-Slot hat oder nicht. Fand ich auch sehr interessant zu sehen, dass das eben auch, ja, dass man einfach ganz unterschiedliche Ziele haben kann. Laura Zimmermann hat gesagt, ich will das Ding gewinnen. Anne wollte einen soliden Tag machen, so waren sie letztendlich alle irgendwo Gewinnerinnen, die da oben standen. Ja. Das hat man auch gemerkt, finde ich.
Ja, absolut. Ne? Und was man gemerkt hat, also der Ironman Hamburg war an ganz vielen Stellen doch irgendwie kleiner als sonst. Ja, also es fing damit an, die Wechselzone war nicht so voll, die Radstrecke war nicht so schön und so, aber am Ende waren alle sehr, sehr dankbar.
Ja, ja. Total. Und ein bisschen kleiner bedeutet aber ja auch immer noch, die Szenerie ändert sich ja wirklich nicht. Du hast ja trotzdem die Alster, du hast trotzdem den Ballindamm, du hast das Laufen, du hast den Rathausmarkt, das Ziel steht genau da, wo es stehen muss. Das ist ja alles trotzdem wie immer. Und deswegen, ich fand es war ein grandioses Rennen, trotz der garstigen Bedingungen. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wenn die Normalität vielleicht irgendwann wieder zurückkehrt und auch wieder einfach wieder an Rennen teilnehmen kann, wie man möchte und nicht mit 1000 Verschiebungen und so weiter. Und dann auch noch so ein Wetter ist wie heute hier in Hamburg, dann kann es was werden.
Ja, ne? Also ich finde, dass viele Veranstalter da gerade gute Zeichen setzen. Manche haben dann auch noch, ich meine, Jan Raphael stand an der Strecke, ne? Ehemaliger Nationalkaderathlet, den ich auch schon lange kenne und der auch mit seinem Maschsee-Triathlon durch vieles durchgegangen ist. Jetzt können die den Maschsee-Triathlon machen, aber müssen wegen Blaualgen auf Schwimmen verzichten. Das ist einfach so. Ne? Also mir fehlen da gerade die richtigen Worte.
Irgendwas ist immer.
Ne? Es ist so, das Leben kann so grausam sein, aber wir können echt stolz darauf sein, dass wir inzwischen wieder so weit sind und wir wissen alle diese Einschränkungen, dass nicht jeder teilnehmen konnte und so. Aber ich habe gestern Abend noch mal, was habe ich geschaut? Hier hart, aber fair. Und da ging es nochmal in einer Frage darum, braucht Deutschland jetzt irgendwie einen Freedom Day, wo auf einmal alle Maßnahmen aufgehoben werden, alles wieder normal ist. Also ich sag mal, für uns, die wir teilnehmen konnten, war das Sonntag dieser Freedom Day. Wir konnten das feiern, was wir so lange vermisst haben. Und, und die dabei waren, haben dazu beigetragen, dass es möglich war. Und vielleicht inspiriert das noch den einen oder anderen nochmal eine Grundhaltung zu überdenken oder so. Ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir im nächsten Jahr wieder mehr Normalität haben und solche Dinge einfach, auch wenn sich viele Bedingungen vielleicht auch zum Guten, vielleicht bleibt es ja bei Rolling Starts, die weiter auseinandergezogen sind und das Radfahren wird dadurch fairer oder so. Wir müssen jetzt einfach gucken, was nehmen wir daraus mit, aber das sind zumindest richtig gute Ansätze und da haben wir es ja am Anfang schon erwähnt, die gab es auch in ganz vielen anderen Städten. Es gab eine Premiere in Duisburg, wo es endlich mal geklappt hat, da ein 70-3 durchzuziehen. Es kommt wieder Bewegung rein. Jetzt ist leider der Sommer schon bald zu Ende.
Ja.
Ne? Also, aber wir haben gezeigt, was möglich ist.
Wollte ich gerade sagen, verlegen wir uns aufs Laufen und fangen an, Pläne zu schmieden fürs nächste Jahr.
Genau.
Denn der Jahreswechsel, wissen wir ja, für Triathleten findet nicht an Silvester statt, sondern immer eigentlich nach Hawaii. Aber jetzt gibt es keinen Hawaii, deswegen ist trotzdem schon demnächst
Jahreswechsel. Dieses Jahr vor Hawaii, vor allem was unsere Trainingskonzepte betrifft. Also auch bei uns natürlich einige Umplanungen, dadurch, dass Hawaii ausfällt. Mit ein bisschen mehr Entspannung können wir der Power and Pace Trophy entgegensehen am 17. Oktober. Ich habe mich heute angemeldet. Nicht für den Marathon, nein, sondern für den Halbmarathon, denn, und das war ja auch eine Frage, die für mich lange im Raum stand, mache ich noch eine zweite Langdistanz, ich bin immer noch gemeldet für Südafrika, da müssen wir natürlich auch erstmal abwarten, kann das Ganze stattfinden, aber Stand heute, zwei Tage nach dem Rennen, muss ich sagen, ich habe nochmal Bock, es liegt vielleicht auch daran, dass draußen die Sonne scheint heute.
Das ist schneller wieder da als bei manch anderem, dieses Gefühl, also von daher sehe ich dem sehr positiv entgegen.
Ja, ne, also... Ja, von daher war es ein gutes Wochenende, auf jeden Fall. Also es hat Spaß gemacht, es hat auch Spaß gemacht, euch immer wieder zu sehen da draußen und zu sehen, was wir insgesamt da auch als Team über die letzten Tage auf die Beine gestellt haben. Wie gesagt, Peter, der ja eher im Schwimmsport zu Hause ist, hat da auch einen super Job in Chamorin gemacht und jetzt haben wir noch ein paar Dinge, die vor uns liegen. Ne? Also es wird weiterhin nicht langweilig, wenn auch für Age-Gruppe der Sommer langsam zu Ende geht. Es gibt noch ein paar Dinge, über die es sich zu berichten lohnt und da bleiben wir natürlich am Ball.
Absolut. Und natürlich alle Bildergalerien zum Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles online. Also vielleicht kann man mal reingucken, wenn man teilgenommen hat und ob man sich selber sieht. Der eine oder andere hat schon kommentiert auf Facebook, habe ich gesehen, dass man sich wiedergefunden hat. Guckt rein, ob ihr eure Lieben seht.
Ich bin ja dankbar, dass du mein verheultes Zielfoto nicht hier gepostet hast.
Ja, das kommt hier in den Schrank. Da sollen mal die anderen zu ihrem Recht kommen.
Alles klar.
Aber es wäre egal gewesen, wie man gepostet hätte. Die hatten alle Tränen in den Augen am Ende.
Wir haben es uns verdient.
So.
Gut. Damit wären wir am Ende. Oh, wir haben auch schon deutlich über Halbmarathon-Distanz geplaudert jetzt. wir müssen wieder kürzer werden. Jetzt in der Übergangsphase die Trainingseinheiten nicht mehr so lang da draußen. Danke dir, Nils.
Danke dir.
Nächstes Jahr machen wir es umgekehrt. Ich auf dem Motorrad und du am Start.
We will see.
Irgendwo, irgendwann. Ne?
Doch. Also, schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Ich habe noch keinen Startplatz, aber das Datum mir notiert. Sagen wir mal so.
Sehr gut. Also, danke da draußen fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns wieder. Wir sind ja schon bald wieder auf dem Weg nach Roth. Ein großes Triathlon-Wochenende liegt vor uns. Beginnt am Donnerstag mit der Pressekonferenz, wo das finale Starterfeld verkündet werden soll. Auch da natürlich einiges anders als sonst, aber wir freuen uns drauf. Es gibt am Donnerstag einen Podcast mit Björn Geßmann zu der Phase, die jetzt so langsam sich für alle einläutet, der Übergangsphase, auch in unseren Trainingsplänen und den neuen Plänen, die dann auch im Netz stehen. Ganz viel Erfolg dabei. Ansonsten hören wir uns dann mit der Berichterstattung aus Roth wieder, dann eben nur aus journalistischer und nicht aus praktischer Sicht. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Bis die Tage.
Bis dahin.
Mach's gut. Ciao, ciao.